Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 251, heute mit Felix.
Homeoffice.
Felix.
Zeit.
Und Markus.
Nein, nicht mehr Zeit als sonst.
Nicht? Und meiner einer, ich bin auch noch da. Ich bin
Hallo,
auch
Ingo.
Im Homeoffice.
Hey. Nee, ganz ehrlich, das ist, die ganze Welt redet davon, man hat halt so viel Zeit, man ist zu Hause, ach, was sollen wir bloß machen, womit schlagen wir die Zeit tot? Ich hab das nicht. Ich will das auch. Wo gibt's das?
Du kannst es runterladen im Internet.
Hm. Wenn man einfach Frau, Familie, Kinder, alles abschafft, Haus, dann hat man, glaube ich, Zeit.
Das oder sich Problem. Niemand so was
ja,
anschafft.
Die protestiert aber immer, wenn ich das anspreche. Das funktioniert irgendwie nicht.
Ja.
Was, ist sie Protestant oder was?
Was? Naja, aber auch die Protestanten werden ja jetzt über FaceTube beglückt, oder? Die haben doch jetzt
ja.
auch alles.
Ja, massive Digitalisierungskampagnen an der Front.
Ja.
Was für eine Front? Ich habe gar nicht gewusst, dass es eine Front gibt.
Die Kirchenfront, natürlich.
Die Kirchenfront, was, wogegen ist die Front? Gegen die, gegen wen kämpft die?
Gegen die Jüdische Volksfront.
Ja. Hat sich nichts geändert. Ja, und Ostern ist ja demnächst auch und da fährt jetzt auch niemand mehr nach Hause oder so.
Ich denke
oder niemand
nicht.
Zu den Familien.
Stay home.
Tja. Ich hoffe nicht.
So traurig, wirklich so traurig.
Mhm. Ja, wer hat jetzt den Hall angemacht?
Ingo.
Ingo natürlich, was? Aber das wird die ganze Sendung so bleiben. Und wir hoffen, dass
ja, nicht ich, das ist, ich sag nichts, unser Audio ist stabil und läuft. Ist alles in Ordnung.
Genau, okay. Wir haben keine Probleme. Gucken Sie woanders hin, hören Sie woanders hin. Das muss dann aus Ingos Stream irgendwie rausgefrickelt werden dann am Ende. Das kann bestimmt dieses eine Tool, wo wir das alles reinwerfen immer.
Meinst du?
Ja, vielleicht.
Ich habe aber nichts geändert in den letzten paar Sekunden. Na gut.
War zu laut wahrscheinlich, ja.
War zu laut, bei euch jetzt. Kommen wir zum Blast from the Past, würde ich sagen.
Stecken wir direkt hart ein in den Tobak.
Genau, ich meine, wir können auch noch weiter auf Corona rumreiten, aber das so irgendwie
Das hört sich jetzt sehr, sehr pervers an.
What the fuck? Ich hoffe, ihr habt das die letzten zwei Sendungen gemacht.
Ja. Ja, ja. Wir haben gewartet auf Corona und dann kam es und jetzt ist es da und wir sind alle im Homeoffice und sind alle traurig oder wie war das?
Traurig und glücklich.
Niemand hört dich im Homeoffice weinen, von dem her.
Genau.
Das stimmt natürlich.
Ja, ja. Vielleicht war die Woche ja ein bisschen witziger mit den April-Scherzen und so, aber dazu
das war
kommen wir gleich.
Schon wieder echt traurig. Wir haben so viel vorbereitet und dann, zack, sind alle zu Hause.
Oh, ja,
Mann, ey.
Ja.
Ja. Blast.
Genau, Blast.
Irgendwas
war ja,
ist kaputt.
Ich war ja die letzten paar Sendungen nicht da, weil Leben und so. Aber auf von der positiven Seite gibt es zu berichten, ich habe einen neuen Router und neues Internet und das ist jetzt so Glasfaser und das ist so ein Gigabyte in beide Richtungen und so. Und ich habe heute dann spaßeshalber mal vom Kumpel Dinge vom NAS zum anderen NAS kopiert und irgendwie so knapp 200 Gigabyte in 2 Stunden rumgeschoben, so für Fun, weil geht mit Glas. Ja, und ich habe da irgendwie mir so ein MikroTik Hex S geholt, weil mein Setup, was ich vorher hatte mit diesen PC Engine APU-Boards, das hat irgendwie nicht so richtig performt. Da hatte ich irgendwie nie das volle Gigabit von meiner Internetleitung und dann habe ich gedacht, das kann irgendwie nicht sein. Jetzt habe ich so ein Hex S von MikroTik und es ist eigentlich ganz geil. So die Hardware ist echt cool. Ist halt so eine kleine Plastikbox. Du hast da direkt einen SFP-Port drin. Du hast einen PoE-Out. Das heißt, ich kann meinen Ubiquiti WLAN Access Point direkt drüber speisen. Brauche diesen PoE-Check da nicht mehr oder halt nicht irgendwie einen PoE-Switch, den ich dann trotzdem irgendwo, wovon ich dann trotzdem nur ein Port benutze. Das Ding kostet irgendwie, ich glaube, ein Hunderter oder so. Also gar nicht mal so teuer. Und performt recht gut. Was ein bisschen schade ist, die Software, die drauf läuft, ist halt ein bisschen, naja, nicht so geil, würde ich jetzt mal sagen. Frickelig. Die kann zwar irgendwie recht viel, aber dann hast du zum Beispiel irgendwie so den OpenVPN-Client und der kann dann kein UDP zum Beispiel.
Und ein OpenSense kann man nicht drauf installieren?
Nee, nicht wirklich. Ist halt irgendwie nicht so eine offene Hardware-Plattform, sondern ist mehr so dieses klassische. Also ich bin mir sicher, dass du da auch irgendwas anderes draufflashen kannst, aber ist halt nicht so, ja, nicht so einfach, da einfach andere Software drauf zu installieren. Und das macht mich echt ein bisschen traurig. Also eben, die Hardware ist echt geil, aber die Software, die da drauf läuft, ist halt so, ja. Und vor allem jetzt, wo ich mir halt irgendwie den Luxus von OpenSense gewöhnt bin, wo du halt echt irgendwie so OpenVPN-Tunnel und so mit irgendwie 3 Klicks erstellst und irgendwie alles vom UI und UX echt ziemlich gut gelöst ist und dann fühlst du dich halt irgendwie so in die 90er Jahre zurückversetzt, wenn du da dich auf diesem Router-Interface einloggst. das ist ein bisschen traurig, aber ja, mal schauen. Vielleicht kaufe ich mir auch einfach irgendeinen großen Computer mit irgendwie SFP und bastel das darüber, aber das braucht dann wieder so viel Strom und ist irgendwie auch nicht so geil und ich weiß es nicht.
First World Problems.
Ja. Ganz, ganz schlimme Probleme mit dem Gigabit, Mann.
Genau, das ist halt das Problem, wenn man hier Glasfaser hat.
Ja, totales Problem.
Wir leiden mit dir. Ja, ganz
wir leiden brontal mit dir. Ingo, wie viel Kilobyte kriegst du bei dir nach Brandenburg geschickt?
Ich habe 30 MB down. MB down.
30.
Das ist echt traurig, Ingo.
Ja. Ja. Vor allem, weil das Glas auch nicht so weit weg liegt, aber die Preise sind einfach nicht annehmbar hier. Ja.
Tja, so viel zu dem.
Gut, dann gehen wir jetzt weiter zu Zoom. Da ist ja eine Verbesserung und ganz viele.
Ja. Dass Zoom ja in die Schlagzeilen gekommen war, mal wieder, weil sie in ihren Datenschutzbestimmungen oder in Datenschutzerklärungen nicht erklärt haben, dass sie auch an Facebook Daten schicken und sie haben da dann relativ schnell Stellung zu bezogen und es war ähnlich, wie wir vermutet hatten, dass sie Dinge aus dem SDK benutzt haben und dann aus Versehen Daten dahin geschickt haben. Sie haben das abgestellt, ein Update
aus Versehen.
Ein Update veröffentlicht. Ja gut, sie haben ja selber keinen Nutzen davon, ne? Also das aus Versehen finde ich an der Stelle schon plausibel. Ja. Gerade wenn du ein schnell wachsendes Startup bist und das geht schon mal durch.
Ja, aber es ist schon ein bisschen traurig, nicht?
Ja, traurig ist das, keine Frage. Das ist, man kann es mangelnde Sorgfalt nennen, das ist, ja, wie man es nennen will. Es ist so, aber immerhin muss man ihnen gut zugutehalten, haben sie reagiert und sie haben es abgestellt. Und leider sind sie dann wieder in die Schlagzeilen gekommen, aber dazu kommen wir später.
Echt, sollen wir es nicht gleich machen? Also, weil wenn wir
du meinst, jetzt wir zerrupfen das sonst zu sehr? Ja, sie sind dann direkt.
Also, wie gesagt, es ist schön, dass sie jetzt die eine Sache abgestellt haben, kann man ihnen auch anrechnen, aber das ist ja nicht die einzige Sache, die sie kaputt gemacht haben. Also nicht nur, dass sie irgendwie im macOS-Installer irgendwelche Sachen tun, die man so nicht machen sollte, ist irgendwie an mir vorbeigeflogen, dass sie so irgendwie mit Malware-Tricks arbeiten. Was war noch? Also es kam so viel raus, dass das schon ein bisschen.
Man merkt halt, dass sie wirklich auf dieser Startup-Schiene gefahren sind und die Software zusammengestrickt ist, zuverlässig zu arbeiten, koste es, was es wolle. Und das sind diese Malware-Tricks zum Beispiel. Da geht es dann darum, dass man möglichst zuverlässig die Software installiert bekommt. Deswegen haben die diese Tricks angewandt und dafür gesorgt und auch schon installiert, bevor der Benutzer zugestimmt hatte. Das war ja auch der große Kritikpunkt. Damit die Software einfach da ist und funktioniert. Da muss man aber auch wieder sagen, dass das ist rausgekommen, kritisiert worden und sie haben Update zur Verfügung gestellt. Also sie sind dem hinterher solche Sachen. Sie sind aus der Welt zu schaffen oder auszuräumen wieder. Ich will keine, ich will nur deswegen so ein bisschen eine Lanze für Zoom brechen, weil es das Beste ist, was an Zuverlässigkeit meiner Erfahrung nach da war. Einfach so über die letzten Jahre. Diese ganzen Sachen, ich bin froh, dass sie rauskommen. Ich bin froh, dass da Leute drauf gucken und ich bin, ich finde super, dass das diskutiert wird. Es wäre viel schlimmer, wenn das einfach unter den Teppich gekehrt werden würde oder einfach nicht stattfinden würde, dass diese Sachen ans Licht kommen. Und
wie
es
gesagt,
gibt ja,
man kann sich,
wie wir auch diskutiert haben, ne? Es gibt ja die Alternativen mit
ja, Jitsi, ja. Big Blue Button. Das habe ich jetzt aber noch gar nicht.
Nextcloud Talk, ja.
Genau, das habe ich jetzt aber noch gar nicht eingesetzt. Dieses Big Blue Button irgendwie, das soll wesentlich stabiler sein, wenn man irgendwie mit 20 Leuten auch mal drin eine Konferenz machen will. Habe ich jetzt bisher noch nicht probiert. Jitsi, also mit 3-4 Leuten performt es sehr gut. Genau. Also und zu Zoom, wie gesagt, wenn man sich ein, zwei so Dinger leistet, okay, aber so viele jetzt.
Mal wieder. Ja, wir sind auch in die Schlagzeilen geraten, weil die Leute sich zum Sport gemacht haben, die Leute, die Trolls in diesem Internet. Facebook-Sessions, die irgendwo öffentlich announced wurden, zu trollen und dann da reinzuplatzen und hier ist in dem einen Heise-Artikel war die Rede von Ekelpornos und Leute, die dann einfach ungefragt Screensharing aufmachen, weil der Host es nicht verboten hat und dann Leuten, den anderen Teilnehmern Dinge zeigen, die sie gar nicht sehen wollten. Und ja, das ist aber glaube ich eher ein Problem der Größe als ein Problem der Software.
Ist halt, ich keine Ahnung, ich finde es irgendwie schwierig, eine Meinung dazu zu finden, weil einerseits ist halt echt cool, dass es ganz vielen Leuten halt irgendwie ermöglicht, jetzt halt diese Offline-Sessions, halt irgendwelche Meetings, irgendwelchen Kram online zu machen. Aber auf der anderen Seite hast du dann halt irgendwie Dinge wie, als Host kannst du ja irgendwie schauen, was die anderen Leute auf dem Computer so machen, während sie bei dir im Meeting sind, wenn sie den Client installiert haben.
Nee, du kannst das nur gucken, wenn du vorher das in dem Meeting aktiviert hast. Also das kannst du nicht pauschal und die Leute werden darüber notifiziert.
Ja, aber es ist halt trotzdem scheiße, dass sowas geht, ich meine.
Nee, das ist nicht scheiße. Das brauchst du in gewissen Umfeldern, brauchst du das. Wenn du Zertifizierungen über Online-Meeting ausstellen willst, dann sagst du als Zertifizierender ja was darüber aus, ob jemand an der Schulung teilgenommen hat oder nicht. Und dann brauchst du so einen Mechanismus. Also auch
was genau stellst du dann damit sicher, dass ich nicht irgendwie an meinem Handy weggelaufen bin? Das siehst du ja nicht.
Richtig, aber du stellst es bestmöglich sicher. Es ist ein Best-Effort-Geschichte, aber du stellst zumindest mal sicher, dass jemand nicht das Meeting aufgemacht hat und dann die App in den Hintergrund geschickt hat und was anderes an dem Rechner gemacht hat.
Ja, finde ich trotzdem irgendwie ein fragwürdiges Feature, aber ja.
Es ist ja nicht versteckt. Also der Punkt ist ja, dass es eben nicht versteckt ist. Also es ist strange, ja, und wenn das in normalen Meetings eingesetzt werden würde, würde ich da auch Sturm gegenlaufen, aber dadurch, dass es ein Feature ist, was du relativ tief in den Einstellungen aktivieren musst, also sehr bewusst aktivieren musst und dann die Nutzer eigentlich auch darüber notifiziert werden, ist es okay. Und dann gibt's einfach ein Szenario, wie das mit diesen zertifizierenden Webmeetings, wo es sinnvoll erscheint.
Ja, ich sehe den Punkt mit sinnvoll irgendwie nur so mäßig, also weil, ja okay, du kannst dem Typen dann irgendwie das Ding mit Zertifizierung oder was du ja sagst, dass die Leute halt da sind und dass sie aufpassen, dass sie vielleicht irgendwie keine externen Dinge benutzen, aber das kannst du ja nicht wirklich kontrollieren, weil du siehst halt genau diese eine Maschine und du siehst halt nicht irgendwie den Laptop, den ich nebendran stehen habe, wo ich irgendwie die Lösung google oder so. Ich meine,
es ist ein Best Effort, genau. Und um Lösungen geht's nicht. Es geht tatsächlich darum, dass man sagen kann, die Leute haben an dieser Webkonferenz teilgenommen. Die haben den Videostream gesehen, die haben diesen Input bekommen. Es gibt, glaube ich, da Zertifizierung war nicht in dem Sinne Prüfungssituation gemeint.
Okay.
Ja klar, aber es ist, wie ich gesagt habe, es ist, dass man versucht es bestmöglichst umzusetzen und es ist nicht der Weisheit letzter Schluss wahrscheinlich, absolut.
Gut, gucken wir mal, wie sie sich in nächster Zeit so schlagen. Wie gesagt, ich find's sehr bedenklich. Ja, okay, sie versuchen jetzt das Beste draus zu machen. Du hast ja auch gesagt, okay, sie haben die Sachen in Anführungsstrichen gleich gefixt. Aber es hinterlässt halt einen sehr, sehr üblen Nachgeschmack. Und ich würde mir halt wirklich überlegen, ob ich habe jetzt bisher noch keinen Zoom verwendet, deswegen ist es natürlich auch, ja, habe ich da.
Ich unterstütze jeden, der sagt, ich nutze lieber Jitsi in am besten selbst gehosteten Jitsi-Instanz oder eine Nextcloud Talk, weil das meine Nextcloud-Instanz ist. Ich fände es zweifelhaft, wenn die Leute stattdessen dann Skype benutzen oder Microsoft Teams oder einfach eine andere große Lösung, wo die Daten über unbekannte Wege laufen. Das ist genauso zweifelhaft für mich. Das ist so das Zweischneiden. Ich bin froh, dass die Diskussion stattfindet und ich hoffe, dass mehr Leute darüber lernen, dass es datenschutzrechtlich wesentlich bessere Lösungen gibt und es auch, und das zeigt die Pandemie und dass diese Homeoffice-Welle ja auch an anderen Stellen, dass es clever ist, doch noch selbst gehostete Lösungen zu haben und nicht, dass alle vom gleichen großen Switch abhängig sind. Wenn das der Effekt ist, wunderbar, dann lieber viele kleine Insellösungen als eine große Moloch.
Ich glaube, da können wir alle zustimmen und ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Also wenn ihr könnt, promotet Jitsi und Big Blue Button und andere Open Source, Nextcloud Talk und andere Sachen, die da frei sind. Sind ja auch Gott sei Dank viele Server aus dem Boden geschossen, die euch sozusagen das anbieten. Da müssen wir natürlich auch gucken, wer ist der Anbieter. Ja, snifft er da nicht irgendwas mit, aber insgesamt ist es sehr gut, dass wir da Alternativen haben. Gut, dann kommen wir zu den lustigen Sachen, oder? Zu den April-Scherzen. Seid ihr irgendwo reingelegt worden? Habt ihr euch in den April schicken lassen?
Nicht mitbekommen.
Ausgefallen wegen Corona.
Ich habe schmunzelnd dieses Gnome wahrgenommen, aber ich bin zum Glück nicht reingelegt worden.
Genau, das fand ich auch sehr amüsant. Bei uns auf Arbeit gab es einen, wo ich auch, also gab es von der Leitung, gab es eine E-Mail, wo ich auch so nach dem Motto, da wir jetzt alle bei Corona im Homeoffice sind, bauen wir jetzt unseren Campus in Minecraft nach, wo ich gedacht habe, what? Bis ich dann festgestellt habe, ja stimmt, ist ja 1. April, macht alles Sinn. Das war so auch lustig, aber sonst bin ich auch nicht groß reingefallen. Und ja, die KDE und Gnome schließen sich zusammen zu Gnome. Fand ich auch ein bisschen lustig. Ansonsten war jetzt nicht nix. Ich meine, es ist ja auch nicht mehr so groß ausgefallen wie die letzten Jahre, weil sich ziemlich viele Leute auch zurückgehalten haben und viele Firmen, die gerade andere Probleme haben, wegen Corona wahrscheinlich. Von dem her, weiß ich nicht, ist euch noch irgendwas Lustiges aufgefallen?
Es gibt noch ein paar. Ich hab's wie vorher gesagt, ich hab's irgendwie nur so halb mitbekommen, dass überhaupt 1. April war. Aber es gibt da ganz gute Dinge. Zum Beispiel gibt's einen neuen RFC. The International Deliberately Unreadable Network Notation. I do know. Was natürlich immer, ich meine, die RFCs sind immer ziemlich gut. Zwar nicht super lang, aber lohnt sich mal da rein zu schauen. Das ist ganz gut gemacht. Und das andere, was mir irgendwo über den Weg gelaufen ist, und ich habe die Connection, dass das irgendwie was mit 1. April zu tun hat, dann halt irgendwie erst gestern gemacht oder so. Ist dieses Cryptocurrency Systems Using Body Activia Data von, ich glaube, Microsoft, die halt so ein Patent eingereicht haben, für irgendwie, ich habe es irgendwie nicht so ganz verstanden, es soll irgendwie so Cryptocurrency mit Menschen irgendwas sein, ist irgendwie lustig, aber irgendwie, ich verstehe auch nicht so ganz, was überhaupt die Idee ist.
Stille.
Stille?
Gespannte ist Wortlosigkeit. Was los?
Ja, der eine Felix ist gerade rausgefallen. Und,
nein.
Doch, ich war da.
Die ganze Zeit. Ingo kann einfach nicht multitasken.
Nee, kann ich auch nicht.
Was?
Ja. Okay.
Ich bin aber auch ein bisschen von diesem Cryptocurrency, ich habe versucht, es nachzuvollziehen, abgehangen.
Ja, es ist irgendwie, es ist echt viel Text und irgendwie die Idee ist ganz lustig. Aber es ist irgendwie, ist auch ein bisschen zu kompliziert, glaube ich, für einen
April-Scherz.
Für einen April-Scherz. Vielleicht okay. Meint sie das auch ernst und das Publikationsdatum ist halt ein Zufall. Könnte natürlich sein, würde ich jetzt, ich glaube, sie haben auch irgendwo gesagt, dass der April-Scherz war. Von dem her. Ich glaube nicht, aber.
Bestimmte Sachen sollte man dann auch einfach nicht auf den 1. April bringen, wenn man sie ernst meint. Also
ja.
Von dem her. Mal aufpassen.
Das kann man sich nicht immer aussuchen, ne?
Nee, ich meine, Radio Tux wurde auch am 1. April geboren, von dem her.
Ja, unsere Firma auch, das ist halt, wir sind trotzdem kein April-Scherz.
Sicher?
Ja.
Nur ein ziemlich langer.
Ja, genau. Das löst sich dann erst einfach in 10, 20, 30 Jahren auf.
Ja. Ja,
gut, wenn das ist ein okayer Horizont.
Okay, dann kommen wir zu den Toten der Woche.
Wir hätten noch den April's so. Fool Accumulator.
Ah,
was aber ist der das? Ist nicht von mir, darum kann ich da schlecht was dazu sagen.
Von mir auch nicht.
Ach so, genau. Ich habe, glaube ich, nur einen Link gemacht, wo wir was hätten raussuchen können. Also, aber dadurch, dass jetzt quasi alle Probleme schon gelöst sind, beziehungsweise alles quasi aufgelöst wurde, da ist auch Gnome drin, da ist was von Haskell mit drin. Stack Exchange hat irgendwas gemacht. Ach so, Geeks hat den Linux-Kernel Support eingestellt, beziehungsweise stellen ihn ein für Version 2 und nehmen nur noch GNU Herd. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie es ernst meint, weil das ist ja schon alles diese Ecke und ich kann mir alles vorstellen bei den Leuten, ja. Und genau, ich verlinke das hier mal. Das fand ich ganz witzig. Das war eins von den Sachen, die ich tatsächlich gelesen habe. Warte, hier. So.
Sehr schön. Dann Tote der Woche. Irgend so ein BSD ist tot.
Verrückt. BSD also ist nicht tot.
Doch, irgendein BSD ist tot.
Ah.
Mal wieder. Weil passiert Dinge. Manchmal sterben GNU Herz oder auch nicht. Manchmal stirbt auch ein BSD aus. Ja.
Was ist denn gestorben?
TrueOS ist gestorben.
Was ist das?
Das ist, ja, so ein BSD.
Das ist das BSD, das, so ein Desktop-BSD im Prinzip. Und unten drunter haben sie immer FreeBSD genommen und halt irgendwie wie, ist ein bisschen wie das Ubuntu zu Debian. Ist halt TrueOS zu FreeBSD. Sehr stark vereinfacht natürlich. Genau, und das wurde halt irgendwie von iX Systems hauptsächlich gesponsert, die Entwicklung. Und ich nehme an, die haben jetzt einfach, es hat einfach nicht mehr dazu gepasst. Und
ja, dann jetzt ihr TrueNAS, FreeNAS-Zeug weiter, oder was? Ja,
das ist auch das, womit sie Geld machen. Das andere ist halt, vermutlich war immer so ein, weil es da halt irgendwie zwei, drei Leute gab, die das machen wollten und sie haben das halt irgendwie finanziert, aber ich glaube nicht, dass sie, also weil, soweit ich weiß, verkaufen sie auch nicht groß irgendwie halt so Desktop-Hardware und Laptops, sondern ihr Hauptbusiness sind halt irgendwelche großen Serverboxen. Und da willst du dann halt irgendwie ja vermutlich kein Desktop-OS draus bauen normalerweise.
Normalerweise, ja.
Genau. Außerdem gibt's mittlerweile halt irgendwie dieses Ghost BSD und dieses Nomad BSD. was halt irgendwie Alternativen sind. Und die sind beide, glaube ich, auch nicht so.
Das True ist es schade. Ich habe da mal ein bisschen mit rumgespielt. Das sah schon vielversprechend aus.
Ja, die hatten wirklich coole Ideen und halt auch irgendwie zum Beispiel dieses, dass du im File Manager direkt irgendwie auf die History von Files zurückgreifen kannst mit Snapshots und so. Mhm. Oder dass dieses, durch das, dass sie ja dieses NAS OS, dieses True NAS Ding sie hatten, war natürlich eines der Dinge, die auch sehr gut integriert waren, war dieses, dass du so eine grafische Backup-Lösung hattest, wo du einfach dein halt True NAS auswählen kannst, mehr oder weniger, oder halt irgendwie, ich glaube, irgendeine FreeBSD-Box mit ZFS und halt deine ZFS-Snapshots dahin streamen kannst und so ein Kram. Die hatten schon ein paar coole Dinge und die hatten ja auch einen eigenen Desktop Ding. Was ist denn das?
War das so nicht
Lumina?
Lumina. Ja, Lumina war das, ja.
Das, was da aus diesem Projekt entstanden ist und so. Die haben schon ein paar coole Dinge gebaut.
Aber dann war die Anwenderschaft zu klein und der Markt zu klein wahrscheinlich, dass sich das irgendwie gelohnt hat. Weil ich meine, wenn ganz viele Freiwillige da sind, dann würde sich das ja auch noch, dann würden sich genug Leute sozusagen finden und das Ding weitertragen, aber das scheint ja jetzt auch nicht der Fall zu sein. Wobei, kann sein, dass wir da in ein paar Monaten nochmal drüber reden und das dann in den Untoten der Woche wiedersehen.
Ja, also, ja.
Vielleicht. Manche Zombies sind ja auch hochwillkommen.
Vielleicht kommt es ja wieder. Vielleicht sagt sich jetzt jemand, ist ja, ich glaube, es ist alles open. Also, ich nehme an, das ist alles irgendwie BSD-License. Das heißt, im Prinzip kannst du vermutlich sogar als kommerzieller Anbieter hingehen, das alles nehmen und sagen, ah, wir machen das jetzt als kommerziellen, was weiß ich.
Wir machen eine Unternehmensdistribution weiter draußen.
Zum Beispiel.
Ist schade, aber so ist es im Leben.
Es ja, ich glaube, es gibt auch einfach keinen Markt für irgendwie 4-5 BSD-Distributionen auf dem Desktop. Dafür gibt es einfach viel zu wenig Leute, die irgendwie sich BSD auf dem Desktop oder Laptop installieren wollen.
Ja, antun wollen, genau.
Ja, ich meine, dann hast du halt Linux, die in vielen Fällen voranschreiten. Da kann man natürlich drüber streiten. Systemd, wesentlich mehr Treiber für Consumer-Hardware. Pulse-Audio, alle solche Sachen, die da in Anführungsstrichen wahrscheinlich ein bisschen schmerzloser funktionieren. Und da ist dann halt immer die Frage, ja, wenn man schon in Anführungsstrichen obskures Betriebssystem verwendet, wie obskur soll es dann sein? Ne? Da kann man sich nämlich auch Heiko oder irgendwas anderes direkt auf den Laptop installieren. Das wird wahrscheinlich, kann man schon machen, ja, werden aber nicht so viele tun. Ja. Gut, haben wir noch welche andere Untote der Woche? Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass ihr nicht BSD verwenden könnt, sollt, egal ob auf dem Server oder auf dem Laptop. Also jeder soll mit dem glücklich werden, mit dem er glücklich wird. Oder
ja, jeder wählt sein eigenes Gift.
Ja. Ja. Fairerweise muss man da auch dazu sagen, beispielsweise dieses OpenBSD und so, da gibt es echt viele Leute, gerade von den Entwicklern, die das auf irgendwie ihren Laptops laufen lassen. Und gerade so der Laptop-Support in OpenBSD soll wohl erstaunlich gut sein für so Kram. Und die sind ja auch immer so ein bisschen, sind schon eher das BSD, was halt so ein bisschen hinterher ist mit irgendwie neuen, neuer Hardware, neuer Consumer-Hardware. Aber ja, beim FreeBSD ist halt schon eher schwierig.
Okay. Gut, dann Ripe. ROA Entries. Was sind ROA Entries? Warum sind die kaputt?
Tot. Also, tot sind sie.
Tot.
Alle. Und zwar alle.
Ja.
Und zwar müssen wir ganz kurz einmal drüber reden, was ist überhaupt ein ROA Entry? ist quasi eine kryptografische Sicherstellung, dass im Border Gateway Protokoll, wenn ich es richtig verstanden habe, was quasi sagt, wer welche Routen quasi announcen darf, damit es da lang geht. Und nicht zum 1. April, sondern zum 2. oder 3. hat RIPE versehentlich alle von diesen kryptografisch sicheren Dingern weggelöscht.
Okay. Das war keine Absicht, oder?
Ja, war keine Absicht. Haben sie quasi sich entschuldigt, haben gesagt so, ups, das war jetzt doof. Am 1. April ist es tatsächlich passiert. Und am 2. April wurde es quasi re-instantiated. Das heißt, es passt in den 1. April rein, aber es war kein Scherz, sondern es hat einfach nur jemand hart verkackt. This was caused by an update of our external software. Und ich habe hier auch quasi die E-Mail verlinkt, die wirklich geschickt wurde. Und zwar, bla bla, we're related both to members and sponsored resources. That happens while we were performing maintenance on our internal software. Yeah. We are currently investigating, updating. Apologize for the inconvenience. Ja, also es kann schon mal passieren, dass man quasi eine wichtige Stelle ist und dann versehentlich alle Dinge, die irgendwie das Internet sicher machen, kurz löscht.
Jo, passiert.
Ups. Kann ja mal passieren. So, aber wir haben auch Untote. Wer erinnert sich denn noch an You're the Man Now, Dog?
Nein.
Nee.
Nein? Nee. Nein. Leute, ihr seid alt genug.
Nee.
Ihr könntet es noch kennen.
Das genau, ist diese zwar Seite, eine Generation, aber nicht alle alt gleich alt. Ja.
Das ist diese eine Seite, die Original-Meme-Seite, wo quasi Memes erfunden wurden. Ja. Und sie ist zurück. Pünktlich zum 1. April ist sie wieder zurück. Und genau, du kannst jetzt alle Sachen von damals und von heute anschauen.
Sehr schön.
Und das ist wunderschön. Aber man sollte jetzt nicht raufklicken, weil das ist alles Audio.
Okay, dann stell wieder zu machen.
Wichtige Warnung zum richtigen Zeitpunkt.
Ja.
Too late.
Ups. Ja, das ist ein wie Sambo kam. Aber Sambo kommt
nicht. Achso, warte, hier, Zeitumstellung gehört da drüber, Mann. Das gehört zu den Toten. Zu den Untoten. Das ist richtig.
Ja, die Zeitumstellung ist passiert. Also ich hoffe, ihr seid mittlerweile, ich meine, das merkt man ja im Homeoffice nicht so richtig. Irgendwie ist ja jeder Tag auch gleich. Es gibt irgendwie einen Tag, wo man nicht so viel einkaufen gehen kann, glaube ich. Aber ansonsten sind die Tage irgendwie alle ähnlich. Ja. Man steht irgendwie auf, hat das mit den Kindern oder auch nicht und geht irgendwie an den Rechner, macht da Sachen, geht abends wieder ins Bett und nächster Tag ist genauso. Von dem her kann man auch so eine Zeitumstellung mal verschlafen.
Das stimmt, kann man verschlafen.
Ja, man hätte tatsächlich irgendwie so 2,5-3 Tage hätte man komplett weiterleben können, ohne es zu merken.
Also, Ingrid, ich muss jetzt trotzdem fragen, normalerweise, wenn du nicht im Homeoffice bist, dann verschläfst du die Zeitumstellung nicht, sondern du bleibst dann wach, um festzustellen, so, die Zeit hat umgestellt, ich muss jetzt alle meine Backofenuhren nachstellen, oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Tatsächlich ist die Backofenuhr die einzige, die im Haus, im ganzen Haus, die ich tatsächlich umstellen musste. Selbst mein Geschirrspüler hat mittlerweile die Möglichkeit, seine Zeit aus dem Internet zu holen.
Warum hat dein Geschirrspüler
Ach,
eine
du
Zeit?
Scheiße.
Mein Geschirrspüler hat keine Uhrzeit.
Siehste, meiner sagt dir, wenn du drauf drückst, ich brauche bis 20 Uhr und dann ist deine Tasse wieder total sauber.
Features, die die Welt nicht braucht. Meiner sagt mir, ich brauche jetzt 2,5 Stunden.
4 Stunden, ja.
Das reicht vollkommen aus.
Nee, meiner sagt, nee, er ist dann
nicht.
20 Uhr fertig.
Ja, und ist dein auch Leben, eine sein, ist dein Leben seitdem du das hast, wirklich besser geworden?
Meins schon, das von meiner Frau nicht, weil sie sich beschwert hat, das Ding hat ein Software-Update gemacht.
Das Ding kann selbstständig Software-Updates machen, dann ist es so im Internet, verstehe ich das richtig?
Ja, Ego, hast du nichts gelernt?
Sag jetzt einfach nicht einen Hersteller, weil sonst bist du dann gehackt.
Ja, ich musste das haben, das war ganz wichtig. Ja, also das, wie gesagt, Zeitumstellung ist leider noch nicht tot.
Ja, weiter untot. Es lebt weiter mit uns, ja. Unglücklicherweise.
Aber es war schon einfacher, ne? Also man musste nicht irgendwie eine Stunde früher aufstehen, weil man konnte das so nach und nach verschieben einfach. Sonst hätte man immer direkt aufstehen müssen und nächsten Tag wäre es einfach eine Stunde früher gewesen und jetzt kann man das Gott sei Dank ausfaden lassen.
Ja,
und ob man jetzt 10 Minuten früher oder später aufsteht, ist dann ja egal. Ja.
Also das Thema ist halt, Abschaffung sieht auch noch nicht so aus, als würde es beim nächsten Mal passieren.
Tja.
Weil anscheinend hat diese bescheuerte EU-Leute, haben die irgendwie gerade andere Sachen zu tun.
Ja, und ja, es sind zu viele Länder, die sich nicht einigen wollen.
Ja, und irgendwie, also in dem Artikel, in dem ZDF-Artikel, sieht so aus, als wäre quasi das nur in Deutschland ein Problem. Und alle anderen so, pff, unser Scheißegal. Kommen wir halt einfach irgendwann zur Arbeit oder so. Keine Ahnung.
Ja, die anderen haben es halt nicht so mit der Pünktlichkeit. Die Schweizer vielleicht noch, aber die sind ja nicht Teil der EU. Wenn die Schweizer
machen,
mit
der EU
wären, wäre das Spiel einfacher.
Nee, die machen genau. Ja auch
die Österreicher sind natürlich auch auf unserer Seite, sind ja quasi Deutsche. Also.
Ach, jetzt aber.
Yikes.
Das Problem ist halt, irgendwie meint ja die Mehrheit der Deutschen, es wäre irgendwie lustig, auf Sommer zu gehen. Dabei haben wir
alle... Ja, ist auch die richtige Zeit.
Nee, es ist die falsche Zeit. wir haben eine Zeitzone, ja, das ist die mitteleuropäische Zeit und in der sollten wir einfach bleiben und nicht plötzlich irgendwelche Zeitzonen wechseln. Und dann wäre es auch einfach ganz einfach. Man sagt,
ist
die sind
Zeit
in der mitteleuropäischen Zeit, fertig. Ja, und wir stellen einfach nicht mehr die Uhr um, wir bleiben in unserer Zeitzone. Zeitzone ist mitteleuropäische Zeit.
Vielleicht machen wir jetzt einfach, Ingo, du könntest jetzt einfach deine eigene Homeoffice-Zeit quasi announcen und sagst, ja, ruf mich zu der und der Homeoffice-Zeit halt an bei dir zu Hause. Ja. Und dann ist klar.
Machen das wie früher, Berliner Zeit, Münchner Zeit, Pariser Zeit, viel besser.
Brauchen wir überhaupt Zeit? Nein, lass uns schnell weitergehen.
Wir hatten die Diskussion ja schon mal. Also ich meine,
wir hatten die Diskussion jedes Mal. Jedes Mal, wenn die Zeit umstellt, sprechen wir mindestens 20 Minuten darüber, ob es das gut ist und warum es weg soll und welches jetzt die richtige Zeit ist oder nicht.
Also wir sind da müssen wir jetzt noch eine Viertelstunde auffüllen.
Warte.
Brauchen wir überhaupt Zeit? Das ist richtig. Ich meine, gerade in diesen Homeoffice-Zeiten, da ist ja Zeit auf einmal völlig relativ geworden.
Ja, genau.
Ja. Ja, das ist total gut, deswegen sage ich, wir sollten alle im Homeoffice bleiben, dann gibt's auch nicht so viel Stress mit der Zeitumstellung. Weil es ja völlig egal sozusagen, welche Zeit ist. Die Kinder müssen nicht in die Schule.
Ist, ich weiß,
du
was
für nicht Zeit zur Arbeit.
Ich weiß, was für Zeit es ist, Zeit zu den News zu gehen.
Zeit zu den News zu gehen, was für eine Überleitung.
Was gibt's bei den News?
Ja. News, da gibt's das, die Eclipse Foundation, ne? Also, das ist ja die führende Open Source Institution, Organisation.
Haben Sie was Neues auf den Open Apache Graveyard getan, oder?
Nee, das sind die anderen, das sind die mit dem Open Apache Graveyard. Die haben
sind das
sich
nicht
gedacht,
gleichen?
Hier unser,
sind das nicht die gleichen, wollte gerade sagen, so.
Unsere IDE, oder? Die staubt ja echt an. Lass uns da mal was Hippes machen. Und haben
das
da
hört
hier
sich
die,
immer noch nach
Jungs,
dem gleichen Projekt an.
Die Jungs, die anderen, die machen da so ein Visual Studio Code.
Ja.
Und so das wollen wir jetzt auch machen. Und das haben sie gemacht. Und das nennt sich Tire. Und das ist eine IDE, die angeblich in Sachen Funktionsumfang lokal installierbaren IDEs ebenbürtig ist. Gut, wenn man es jetzt mit Eclipse vergleicht, vielleicht. Sieht trotzdem interessant aus. Also ist tatsächlich, es hat noch niemand in eine Electron-App verpackt, so dass es erstmal eine reine Web-App ist zurzeit. Man kann es über Gitpod starten und dann auf ein GitHub-Repository loslassen. Und das sieht ganz fesch aus. Das ist schön, sag ich mal. Ein schönes Projekt, was wir da auf die Beine gestellt haben. Ich bin mal gespannt, wie weit sie es treiben. Also Eclipse war ja unter anderem deswegen so erfolgreich, weil es als Applikationsplattform genutzt worden ist, gerade von vielen sehr großen Firmen, die dann gedacht haben, hier unsere Eigenentwicklung, die setzen wir als Eclipse-Plugin um. Letztendlich sind es Plugins. Das werden sie, glaube ich, mit dieser Web-IDE nicht anstreben, so eine Plattform nochmal zu machen. Sondern hier geht es tatsächlich darum, um eine IDE zu bauen. Das ist Das ist das Ziel von dem Projekt. Sie haben, was sie gemacht haben, damit das Ding schneller zum Fliegen kommt und schneller Akzeptanz findet, ist, sie haben das Extension-Protokoll von der Visual Studio Code IDE adaptiert. Und damit haben sie die Möglichkeit, dass sie 16.000 Erweiterungen, die dort vorhanden sind, auch in dieses Taya integrieren können.
Also quasi kostenlos eine Bazillion.
Ja,
Plugins.
Genau. Sie sind auf die Schwierigkeit gestoßen, dass Microsoft, obwohl sie so tun, als wenn alles schön Friede, Freude, Eierkuchen Open Source wäre, nicht zulassen, dass andere Projekte ihre Plugin-Plattformen nehmen und da Sachen draus installieren, also insbesondere Binärdateien aus diesem Marktplatz, obwohl sie nicht von Microsoft stammen, sondern von anderen Autoren, dürfen nicht verwendet werden. Ja, das gleiche Problem hat Visual Studio Codium wohl auch, womit ich das, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, naja, dann kann es kein richtiges Problem sein, weil Visual Studio Codium lässt sich wunderbar benutzen. Für die, die es gerade nicht am Schirm haben, Codium ist die von der Open Source Community selbst kompilierte Version von dem Visual Studio Code, die keine Telemetrie-Feature von den Visual Studio Code abgeschaltet hat, so dass das Ding als Codium wesentlich weniger nach Hause telefoniert.
Benutze ich auch. Wunderbar. Hatten wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast.
Ja, ja, man kann es nicht oft genug sagen. Genau.
Finde ich auch.
Ja, ja, genau. Also das, das Taya hat eben dann auf ihrer Homepage, haben sie direkt verlinkt, dass man die IDE starten kann, dass man sich über GitHub einloggen kann, die IDE starten kann für ein Projekt seiner Wahl. Und da kann man es ganz nett ausprobieren. Das ist ganz cool.
Okay, schön. Also hast du aber selber jetzt noch nicht verwendet, oder?
Ich habe damit rumgespielt, so intensiv damit gecodet habe ich noch nicht, nein.
Ja, dann gucken wir mal, ob das jetzt das neue Eclipse wird.
Der Weg ist lang. Also ich glaube, weil dieses, als das neue Eclipse, das impliziert so viel. Ich glaube aber so, als Web-IDEs sind tatsächlich eine interessante Sache, gerade wenn verschiedene Hersteller jetzt so Kleincomputer immer weiter pushen, dann will man ja auch eigentlich eher nicht mehr alles auf der Maschine wirklich haben, sondern einfach nur noch einen Texteditor haben und das Kompilieren und alles andere soll bitte in der Cloud passieren, woanders auf anderen Maschinen, die mehr Rechenleistung haben als mein Tablet. Und da passen diese Web-IDEs ganz gut zu. Bin ich mal gespannt, wie schnell, wie, wohin das noch führt. Auch in Sachen von so Themen wie Projekt-Setups, dass man sich erstmal, wenn man in ein Projekt reinkommt, alles installieren muss und alles aufgesetzt haben muss und zusammen, das könnte das massiv vereinfachen, wenn man einfach eine Web-IDE aufmachen kann, die in die Continuous Integration Landschaft richtig integriert ist und wo das alles so zusammengestöpselt ist, dass man direkt loslegen kann mit dem Entwickeln. Ich bin gespannt.
Tja, da, wenn du solche Dinge sagst, musste ich gerade an, wie heißt's? Glitch denken. Glitch ist ja eigentlich genau das, was du hier gerade beschrieben hast. Was halt genau diese Dinge macht, und zwar, dass du halt irgendwie dein ganzes Environment mit Projekte installieren, blablub, im Web hast, und das ist auch eine Art Idee im Web direkt schon dabei und so. Mhm. Und dann kannst du dann halt irgendwie dein Node-Projekt oder so, kannst du da halt einfach schreiben und im Hintergrund wird da halt dann einfach irgendwie ein Docker-Container gespawnt und deine Pakete werden installiert und so. Das ist eigentlich genau das, was du jetzt beschrieben hast, und das funktioniert ganz gut. Genau,
Glitch ist aber fokussiert auf Web-Projekte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Idee, die ich gerade hatte, war eben, dass man diese Web-IDE in den kompletten Stack, den man in einem CI-System hat, einbettet.
Ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob es geht, aber so irgendwie so ein C++-Projekt würde ich jetzt vielleicht auch nicht in Glitch machen. Hm. Aber
hast du Glitch schon benutzt?
Für irgendwie, ja, ich habe so Basic Web Pages einfach remixed, aber ja, halt, wie du gesagt hast, nur so Web, und ich weiß nicht, wie es so mit anderen Dingen aussieht. Und ich habe Dinge gemacht, die du halt irgendwie auch in deinem Texteditor machen könntest. Mhm. Und für so kleine Spielereien. Das Coole ist halt irgendwie, das läuft einfach gerade und ist gerade gehostet, und du musst dieses ganze Geraffel halt nicht nicht machen. Was halt eigentlich schon ganz cool ist. Also Glitch ist eigentlich ganz, die haben das ganz cool gemacht. Macht eigentlich schon Spaß. Auch diese Idee, dass wenn jemand halt was gemacht hat, dann ist es halt öffentlich und du hast da einfach so einen Remix-Button und du kannst einfach das Projekt kopieren und kannst da selber weiter basteln.
Okay. Dann kommen wir zu Archive.org.
Mhm. So, genau. Archive.org hat vor dem 1. April quasi ein neues Projekt announced, nämlich das National Emergency Library, die National Emergency Library, weil sie gesagt haben, so ja, in den USA sind quasi alle Libraries zu, das heißt, wir sind quasi die Library, wo man irgendwelche Bücher sich ausleihen kann und die dann entsprechend
lesen kann.
Genau, und dann wieder zurückgeben kann. Ich weiß nicht genau, wie es zurückgeben funktioniert, aber das Ausleihen funktioniert auf jeden Fall jetzt schon, wenn man quasi auf die archive.org/NEL geht, zur National Emergency Library, hat man da 1,4 Millionen Bücher, die man sich jetzt quasi ausborgen kann. Und das ist ein witziges Projekt, ob das nun so super sauber wegen diesen Piraterie-Sachen ist, ist halt, sagen wir jetzt, dahingestellt, aber prinzipiell ist das ein cooles Projekt, finde ich.
Mhm. Okay.
Weil natürlich haben sich da Content-Publisher direkt gemeldet und gesagt, so, ja, es geht aber nicht, irgendwie, es sind auch unsere Bücher, wir kannst du einfach verleihen, ohne dass du hier Lizenzgebühren uns gezahlt hast.
Wollte gerade fragen, kann das jeder benutzen? Kann man da einfach, kann da hin zum Kunst kommen?
Ja, hin zum Kunst kann kommen, um sich Bücher auszuleihen.
Okay, ja. Nur dann gucken wir mal, wie lange das noch da ist oder ob das nach Corona wieder verschwindet.
Ja, aber wie gesagt, ich fand es auf jeden Fall ganz cool. Gibt sogar auch ein paar deutsche Bücher, 13.000 deutsche Bücher, die man sich hier ausleihen kann. Zum Beispiel
Karl May.
Klassiker.
Homers Odyssee. Deutsche Lyriken und Balladen von Kopfstock.
Das wollte ich schon immer mal lesen.
Die Geschichte der jungen Renate Fuchs. Technisches Wörterbuch Volume 2 aus 1945 sieht so aus. Von der Schrift her.
Ja. Was auch mal ein Buch war und jetzt mittlerweile eigentlich im Kino kommen sollte, sind die Känguru-Chroniken.
Das war doch nur ein Audiobuch, oder? Es gab doch gar kein Buch dazu.
Doch.
Es gibt doch nur den einen Typen, der es vorliest. Was ist los?
Gott sei Dank haben wir auch alle das Audiobuch gehört, ja genau, oder das, wie das vorträgt, weil es war schon wesentlich lustiger wahrscheinlich, als das Buch zu lesen. Jedenfalls ist die Geschichte ins Kino gekommen. Dummerweise kam dann Corona und ich glaube, so viele Leute haben es einfach nicht gucken können. Ich hatte im Bekanntenkreis auch jemanden, der war irgendwie noch kurz vor in diesem Corona dann fast alleine im Kino. War ein bisschen surreal. Jedenfalls hat sich da der Publisher gedacht, weiß jetzt nicht von wem die, von wem das ausging sozusagen, dass man den Film jetzt dadurch, dass er im Kino halt gerade nicht gezeigt werden kann, weil kein Kino auf hat, dass man den schon mal on demand anbietet. Und ihn etwas teurer macht, als er eigentlich wäre, oder als man ihn, also wenn halt Kinoreleases durch werden, kommen die ja auf jeden Fall irgendwann auf Netflix und an Amazon und Co., iTunes, was weiß ich, da wo man es halt kaufen kann. Und dann, weiß ich nicht, ist ja der Preis, keine Ahnung, zwischen 5 und 14 Euro oder sowas. Der kommt jetzt für 17 Euro auf diese Plattform und ein Teil dieses Geldes soll dann an die Kinos fließen, die jetzt sozusagen durch die Krise ziemlich gebeutelt sind. Finde ich eine nette Aktion. Natürlich ist dann wieder von mehreren Leuten angemerkt werden, wäre jetzt natürlich schön, wenn man den ganzen Film auch noch ohne DRM kriegen würde. Zu Recht angemerkt worden, aber ich glaube, der Zug ist leider.
Also ohne DRM kriegst du nur noch Sachen auch von Torrent.
Ja, ja.
So genau, einfach ist es.
Leider ist der Zug, glaube ich, weg. Ansonsten ist es natürlich ein interessanter Weg, um da jetzt zu sagen, okay, guckt es euch an, bezahlt ein bisschen mehr, wir unterstützen dafür die Kinos und es soll dann wohl danach auch nochmal in den Kinos kommen, falls diese Krise jemals vorbei sein sollte.
Ja. Was ich ein bisschen schade finde, dass Marco Wirkling nicht quasi sich selber spielt, beziehungsweise halt den Charakter aus dem Buch.
Aber er spricht ja das Känguru.
Er spricht wenigstens Känguru, das stimmt. Ja. Er sollte auch beide Sachen machen. So wie auch im Audiobuch. Es gibt ja nur das Audiobuch, habe ich ja schon gesagt. Naja, trotzdem gute Sache. Könnt ihr dem
Hat es einer von euch schon gesehen?
Nein, noch nicht.
Nein.
Nope. Weiß nicht, diese Verfilmung mit echt Zeug finde ich immer ein bisschen komisch. Ich kann mich dafür nicht so richtig begeistern. Es gibt ja auch diesen neuen Sonic-Film und das sieht einfach auch zu weird aus.
Ja, also ich habe es auch noch nicht gesehen. Bin mir auch noch nicht sicher, ob ich es kaufe oder im Kino gucke oder später dann, wenn es ein bisschen billiger ist, mal schauen.
Oder ob du es irgendwo Stream finden kannst oder so.
Genau. Gucken wir mal. Ja, dann, was haben wir noch? Neues Git.
Neues Git. Git 2.6.
Ja.
Zwei.
Wer zwei, kann dazu
Git was 2, sagen? 2.26, oder?
2.26. Genau, diese Zahlen. Ist schon ein bisschen spät.
So schwierig.
So schwierig. Genau. Aber was Git 2 und so ist Git 2 und zwar Protokollversion 2 ist jetzt Standard in 2.26. Ja. Wenn ihr noch irgendwelche uralt Software habt, ist das vielleicht ein Problem, aber sonst, naja. Aber
wir
was cool ist.
Neulich hatten wir auch über eine neue Git-Version gesprochen. Ich versuche gerade mich zu erinnern, wann das war. Vielleicht war das auch gar nicht so neulich. Damals hatten sie verbessert, dass man auch Teilrepros auschecken kann. Ist das jetzt noch weiter ausgereift oder gibt es da
genau,
gar keine News mehr
darum,
zu?
Darum habe ich es reingenommen. Ich glaube, ich habe das letzte Mal auch schon, ich würde mal auf 2.24 tippen oder so, wo wir drüber gesprochen haben. Dieses Git Sparse Checkout und da sind sie recht dran, dass man halt, so wie ich das gesehen habe, kannst du jetzt zum Beispiel auch so Dinge machen, wie du mit S-Fahren machen konntest, wo du halt zum Beispiel einen Ordner auschecken kannst. Was halt irgendwie gelegentlich schon so praktisch ist, wenn du halt so ein großes Monorepo hast und irgendwie für dein Deployment halt irgendwie genau ein Folder mit Config-Files brauchst oder irgend sowas. Und dann kannst du jetzt irgendwie, so wie ich das gesehen habe, kannst du halt hingehen und im Prinzip nur genau diesen Folder ein Commit tief auschecken. Und das ist eigentlich schon ganz cool.
Das ist ja, also dafür, um den Umgang damit einfacher zu machen, ist das cool. Ich fand das bei Git aber schon ganz angenehm, dass eigentlich gesagt wurde, hier Git-Repositories sollen leichtgewichtig sein. Wenn du ein zu großes Repo hast, fang an, es zu schneiden. Mach Subrepos daraus. Also, das fand ich eigentlich immer sehr nett. Und dann konntest du ja mit Submodules konntest du die Repros wieder zusammenführen, wenn du sie wirklich zusammen brauchst.
Also ich muss auch sagen, Git Submodules von der Verwendung ist besser geworden in den Jahren. Also es war früher einfach komplett unbenutzbar, ja. Das ist totaler Crap. Und jetzt, dieses Jahr habe ich es mal wieder angeschaut und es ist irgendwie in Ordnung. Also man kann quasi in die Ordner gehen, es sind irgendwie, verhalten sich so wie Git-Repos, das heißt, man kann da auch committen und pushen und man sieht quasi die Änderungen, die passiert sind in dem überliegenden Repository und kann ja relativ leicht committen und so. Und das ist nicht so ein dazugeschusterter Quatsch mehr, sondern es fühlt sich okay an.
Ja, aber es ist auch schon auch ein bisschen komisch, wenn du irgendwie, du machst halt irgendwie ein Checkout vom Projekt, du führst da drin Make aus, das Make schlägt fehl und dann stellst du so fest, so ja, okay, du hast irgendwie noch 3 Submodules, die du auschecken musst. Das ist schon auch irgendwie ein bisschen kaputt.
beim Git Clone ist Rekursiv, glaube ich, jetzt standardmäßig dabei.
Bist du sicher?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es das nicht mehr so. Also
wäre mir irgendwie neu. Also vielleicht habe ich da auch irgendwann eine zu alte Version oder irgendwo das mal verkonfiguriert, dass das nicht einfach funktioniert. Aber ich bin mir eigentlich recht sicher, dass standardmäßig nicht, wenn du ein Git Clone machst, dass das nicht einfach die Submodules mit auscheckt. Aber vielleicht ist das auch mittlerweile besser. Müsste ich wieder mal ausprobieren, so bewusst mit einer neuen Version und so.
Yes, schon already.
Ja, und dann andere kleine Dinge, die recht cool sind. Was ich zum Beispiel recht häufig benutze, ist dieses Git Crep, wo man halt Dinge im Git Repo suchen kann. Und standardmäßig benutzt das jetzt halt alle Cores, um parallel zu suchen, was halt das Ganze einiges schneller macht, gerade auch, wenn man wieder halt irgendwie ein bisschen ein großes Repo hat oder viele Files hat.
Ja, was mich an GitGrab stört, ist, dass du die Flex nicht, also GNU-like, am Ende haben kannst, sondern sie müssen vorne stehen. Und ansonsten sagt ihr so, ja, ich habe da erkannt, dass du den Flex da hinten geschrieben hast, aber was bitte da vorne? Ja, das ist auch echt, das nervt mich so hart einfach, ja.
Ja,
ich verstehe auch nicht, was es soll, ja. Die können es einfach machen, weil er hat quasi schon erkannt, was ich will. Er sagt dir nur so, ja, übrigens, du hast falsch gemacht.
Du kannst das schon so machen, dann ist aber falsch und dann nehmen wir die nicht an.
So. Dann versuch's bitte nochmal.
Ja. Edgy Badge. Ja.
Gut, ich muss sagen, sobald ich irgendwie viele Flags oder viele Dinge, kompliziertere Crep-Dinge benutzen möchte, dann nehme ich tatsächlich auch immer wieder das normale Crep. Ich benutze es eigentlich nur für dieses, ich suche nach Keyword X und dann machst du halt irgendwie ein Git Crep und gut ist.
Ja. Also bei Crep benutze ich halt gern hoch, runter, egal. Wie heißt das I für? Wofür steht das I? Komm jetzt hier, minus I.
Case insensitive?
Case insensitive, insensitive, genau. Ignore case heißt es, genau.
Ah.
Und das mache ich, schreibe halt irgendwas, und dann mache ich so, oh fuck, ich will es aber auch, ich weiß nicht genau, ob es groß oder klein geschrieben wird, und dann halt minus I am Ende, und dann sagt er nee. Und das ist ein bisschen. Genau. Tja. Hier, genau, und zwar sagt er fatal. Option minus I must come before non-option arguments.
Ja. Das natürlich.
Mach's halt einfach richtig.
Ja. Aber wie gesagt, Mr. Computer könnte das, also er weiß ja genau, was ich falsch gemacht habe.
Er weiß ja sogar, genau, er weiß ja sehr genau, was du falsch gemacht hast und was
genau,
du
genau, er weiß sogar, welche Flags ich benutzt habe und dass sie nicht dorthin gehören. Aber
er will dich erziehen. Ja. Das, so weit ist es schon. Dass so weit die Kommandozeilentools dich erziehen wollen.
Ich mach das mal in die Mimis rein, ja.
wir hören nochmal davon. Alles klar.
Echt? Nee, lass uns jetzt schnell weitergehen zu guten Dingen, nämlich WireGuard.
Von dem hören wir auch ganz oft.
Genau, WireGuard ist toll, WireGuard ist gut. Ich hab's immer noch nicht ausprobiert. und ich werde es vermutlich auch nicht ausprobieren können, weil ich jetzt ja keinen Open Sense mehr habe. Aber wenn ihr einen Open Sense habt, gibt es da eine tolle Anleitung, wie ihr irgendwie Step for Step irgendwie euch durchführt, wie ihr auf OpenSense WireGuard einrichtet. Und was halt echt cool ist, gibt halt einfach ein Plugin, gibt halt einfach dieses OS WireGuard, kannst dir halt einen VPN-Server aufsetzen auf deinem Router und gut ist. Ich glaube, das Beispiel, was er hier im Blogpost verwendet, ist auch irgendwie so ein iOS-Device direkt zu connecten, was halt irgendwie auch cool ist, wenn ihr so ein, weiß ich nicht, so ein iPhone, iPad, irgendwas habt, das irgendwie nach Hause connecten möchtet, dann könnt ihr das ja jetzt mal mit WireGuard probieren, anstelle von irgendwie diesem
OpenTP.
IPsec, was echt traurig ist. Oder OpenVPN, was zwar ein bisschen besser ist, aber eigentlich immer noch ein bisschen traurig. Und meine Hoffnung wäre jetzt so, dass dieses WireGuard am wenigsten traurig ist von allen dreien, aber Ja, also ich habe WireGuard auf meinem Handy und das ist relativ cool. Man kann da quasi das einmal konfigurieren und dann hast du in dieser, weiß nicht, in diesem Ausklappmenü kannst du einfach sagen, jetzt WireGuard. Und dann schießt er alles über den WireGuard-Server. Und das funktioniert ziemlich gut eigentlich. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Daumen hoch für WireGuard, egal ob auf OpenSense oder irgendwo anders.
Irgendwo, ja. Überall. Einfach mal WireGuard einsetzen. Weil, also, ganz ehrlich, dieses IPsec, das muss schon weg.
Ja, IPsec, also da bin ich total bei dir, IPsec kommt aus der Hölle. Also kam es schon immer, ja. Aber
es ist aus der Hölle geblieben.
Ja. Während OpenVPN kann man ja einsetzen, funktioniert irgendwie, kommt man auch überall durch, ist IPsec, ist nee, also da habe ich, glaube ich, viele graue Haare schon, hat mich das gekostet, IPsec.
Verdient hast du die.
Dreckszeug.
Ja, ich studiere ja gelegentlich und ich besuche da aktuell so ein Modul und da haben wir irgendwie so IPsec Connection von der pfSense Box in die Azure Cloud? Keine Ahnung. Irgend so was Abartiges haben wir gemacht und ich meine, wir hatten eine ziemlich gute Anleitung mit irgendwie, welche Optionen wir wo benutzen sollten und dann hat das auch funktioniert, aber da gibt's halt ja diese Phase 1 und Phase 2 Optionen und bla und blub und da kannst du an so vielen Stellen kannst du halt irgendwelche inkompatiblen Dinge konfigurieren. So einfach. Das ist nicht normal. Das ist wirklich kaputt.
Ja, also sobald du zwei verschiedene Produkte irgendwie, zwei verschiedene Implementierungen von zwei unterschiedlichen Herstellern oder so, da irgendwie zusammenkriegen wolltest, warst du einfach verloren. Also ich habe mal versucht, eine Fritzbox oder irgendwas anderes anzubinden und ich bin einfach schier verzweifelt.
Das Lustige ist aber halt eigentlich, dass es eigentlich immer geht. Du musst halt einfach herausfinden, welche der Millionen Kombinationen ja, jetzt klar. Funktionieren würde.
Korrekt, das ist so, ja. Wie so ein riesiges Puzzle, wo alle Puzzleteile weiß sind. Ja,
so in der Art, genau.
Ja, genau.
So fühlt sich das an.
Bisschen
ja,
kaputt.
Also lieber WireGuard oder von mir aus OpenVPN oder hast du nicht gesehen. Oder eben
nur WireGuard, wenn du die Chance hast, auf jeden Fall, weil dann hast du auf jeden Fall irgendwie moderne Geräte an beiden Seiten. Das ist ja schon eine coole Sache. Ach, OpenVPN, hast du nichts Modernes dabei.
Ja, oder dann hast du halt so eine Mikrotik-Implementierung von OpenVPN, die dann halt nur TCP macht.
Sehr praktisch.
Was halt schon auch, ich weiß halt auch nicht.
Jetzt stellt euch nicht so an. Benutzt doch ja, einfach
ThinkVPN gibt es natürlich auch noch für automatisches Routing.
Komm, benutzt einfach NetBSD.
NetBSD. Da könnt ihr auch Think installieren, glaube ich. Das kompiliert, glaube ich, auf allem. Dieses ja, Think.
WireGuard.
Think ist wunderbar. Gibt es auch für deinen OpenWRT-Router.
Ja. Muss ich fairerweise sagen, habe ich irgendwie nicht zum Fliegen bekommen. Keine Ahnung, wieso.
Ich habe das bei mir in Produktion. Funktioniert wunderbar.
Ja, dann musst du mir vielleicht mal Config schicken. Ich habe das versucht aufzusetzen.
Achso, nee, ich benutze tatsächlich in Produktion WireGuard. Auf so einem Plaster-Router.
Ja, was ich irgendwie machen wollte mit Tink war, ich wollte irgendwie so ein Side-to-Side-Connection-Layer-2-Tunnel-Ding sie bauen. Und Tink unterstützt ja diesen Switch-Mode, was ja irgendwie Layer 2 wäre. Aber irgendwie wollte das nicht connecten.
Ich habe immer nur Routing benutzt, kein Switching.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das einfach falsch eingesetzt habe, ob das irgendwie, ja, keine Ahnung, ich habe es dann irgendwann aufgegeben. Aber ist eigentlich, ja, wenn ich mal Zeit habe, probiere ich das wieder mal, weil eigentlich ist das schon eine lustige Idee, wenn du irgendwie so deinen Router hinstellen kannst, da dann irgendwie VPN drauf ist, was halt einfach auch Layer 2 macht und deine Geräte halt wirklich so das Gefühl haben, sie sind halt bei dir zu Hause.
Ja.
Ja, dann haben die auch Homeoffice.
Dann haben sie Homeoffice unterwegs, das eben.
Sehr schön.
Wobei das ja aktuell, wo man ja zu Hause bleiben soll, muss, ja, ist das ja nicht so wichtig.
Genau, darum, lass deine Geräte nicht aus dem Haus.
Genau. Darum könnt ihr NetBSD 9 installieren oder eben nicht. Also einerseits NetBSD 9, natürlich cool, die haben irgendwie jetzt Unterstützung für dieses ARM V8A und da gibt's halt irgendwie so ein paar ARM-Server mittlerweile, die man halt hernehmen kann. Das heißt, wenn ihr irgend so einen coolen ARM-Server habt, also 64-Bit ARM-Server, könnt ihr da das NetBSD 9 aufsetzen. Ich werde es hoffentlich bald mal auf meinem Raspberry wieder updaten. Aber was cool ist, was ich echt einen coolen Move finde, normalerweise, NetBSD 9 ist jetzt draußen, das heißt, es gibt irgendwie logischerweise irgendwie so ein NetBSD 8 und es gibt auch so ein NetBSD 7 und normalerweise würden sie irgendwann jetzt sagen, nach irgendwie 2-3 Monaten, wo NetBSD 9 draußen ist, würden sie sagen, ja, das war's jetzt mit 7, ihr könnt mal updaten. Und wegen Corona haben sie jetzt gefunden, so, ja, dieser NetBSD 7 Branch, den werden wir jetzt ein bisschen weiterleben lassen, weil wir nicht wollen, dass er irgendwie Remote-Boxen updatet und dann geht was schief und dann müsst ihr da hin und so, das wäre irgendwie doof. Und darum werden wir den NetBSD 7 Branch einfach noch ein bisschen weiter supporten, weil warum sehr nicht?
Nett. Sehr nett.
Finde ich korrekten Move von ihnen.
Ja. Sehr, sehr nett von denen. Okay, dann benutzt NetBSD oder geht auf LXC. Sorry, war einfach ein blöder Reim. Hat nichts miteinander zu tun. Nee, ist wunderbar.
Du hast, das war so eine schöne Überleitung.
Ja, hat nichts miteinander zu tun. LXC, Linux-Container, LXD, das, ja, also ich meine so ein bisschen die Docker-Umgebung für LXC. Ist in der neuen Version rausgekommen, ist übrigens auch LTS. Also wenn wir schon bei Extended Support sind, da ist der Support irgendwie bis 2025. LXC4 hat jetzt vollen Cgroup 2 Support und einige andere nette Sachen, eBPF, Sachen, UpArmor, hast du nicht gesehen, schieß mich tot. Also wenn ihr LXC einsetzt, ich setze es auf ein paar Rechnern ein, so als für schlanke Container. LXD habe ich jetzt noch nicht verwendet, da kann ich nichts zu sagen. LXC, schön schlanke, schnelle Container, funktioniert super. Update ich bestimmt auch demnächst auf LXC 4.0. Ja.
Heißt das, du benutzt auch nur dieses LXC Frontend, um Container zu verwalten und so?
Ja, genau. Also nur einfach mal, um schnell einen Container zu starten. Ist nicht groß in großen Umgebungen, sondern wirklich, was weiß ich, ein kleines WordPress da drin.
Ja. Anstelle von irgendwie einen Docker-Container zu starten, nimmst du halt irgendwie einen LXC. Ja,
genau.
Korrekt. Ja, ich habe ein bisschen mit LXD schon rumgespielt. Ist eigentlich, ich glaube, das, was man haben will, ist, du hast auch diese Images und du kannst die auch irgendwie publishen und so. Und dann kannst du halt Remotes hinzufügen und dann hast du halt irgendwie dein Remote, wo du deine Images publishst und dann machst du halt auch irgendwie nur so ein, was war's denn irgendwie? Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Kommandos heißen, aber im Prinzip lässt du das Ding halt einfach runter, die als Container und dann kannst du es starten und dann kannst du irgendwie exec oder halt irgendwie SSH reinmachen und so. Das ist eigentlich schon ganz geil.
Und was besser als Docker?
Naja, ich meine, Docker hatte ganz am Anfang ja diese Probleme, dass es einfach zu big, zu groß geworden ist, immer als Root laufen musste, Netzwerkschüssel mitgemacht hat und hast du nicht gesehen. Und LXC war da einfach gefühlt näher an das dran, was Linux so macht.
Mhm. Ja, ich glaube, dass das Hauptding ist halt einfach ein bisschen. Es kommt halt mehr aus dieser Linux-Ecke und so fühlt sich's dann halt auch an zum Benutzen, was zum Teil gut ist und zum Teil halt vielleicht auch nicht so cool ist. Also ich meine, es gibt zum Beispiel so wie ich das verstanden habe, bei Docker hast du ja diesen Docker Hub. Und das ist ja irgendwie so ein zentrales Ding und eigentlich benutzt du immer den, außer du bist irgendwie eine Firma, die deinen eigenen Hub hat. Und bei LXD ist es so gefühlt schon eher so ein bisschen gedacht, du hast halt, jeder hat seinen eigenen Remotes und so. Und nicht so ein zentrales, großes, hier sind alle Images.
Wobei mittlerweile eine Container Registry aufzusetzen, ist ja auch kein Ding mehr. Also wir haben nachher, glaube ich, auch noch ganz, haben wir doch, ach doch, kommt gleich, genau, GitLab 18. Also ich meine, wenn man in GitLab installiert, die Container Registry anzustalten oder schnell den Nexus zu installieren oder einen Harbor zu installieren, ist kein Problem. Also man kann auch schnell seine eigene Registry betreiben.
Das ist auch gut so. Also weil gerade so eine Registry im Projektumfeld, die will man ganz gerne auch mal spontan nur im Team teilen und nicht auf irgendeiner großen Infrastruktur.
Ja. Ja, GitLab 18. Gehen wir gleich weiter.
Ja.
Da, ich glaube, das bitte Spannendste fand ich eher so, dass irgendeine Vault-Integration jetzt netter, schneller, besser ist, aber ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Es ist halt, ich habe es einfach installiert, es läuft.
Wunderbar. Ja, ich finde es halt cool, dass sie irgendwie jetzt ihr Commercial-Produkt durchgegangen sind, geschaut haben, da gibt es irgendwie Feature, die machen eigentlich gar nicht mehr so viel Sinn, dass die nur im Commercial-Produkt sind und haben es einfach geopen-sourced und gesagt, hier irgendwie 18 Dinge, die wir gefunden haben, könnten eigentlich auch in die Open-Source-Version rein und zack.
Ich meine. Ja, aber das machen sie ja öfter. Also es ist ganz oft, dass viele Sachen halt erst in der Enterprise-Version kommen und sie dann nach und nach in die, also auch da gibt's ja Abstufungen, ob du Gold, Silber, Bronze, Premium, Platin, so mich mal hast, die wandern ja dann auch irgendwann in die Open-Source-Variante. Aber schön, dass es jetzt nochmal so in der kompletteren Sache gemacht haben, sozusagen 18 Funktionen sich rausgegriffen haben und die geopen-sourced haben, aber ja, also das ist schon der Plan, dass sie das immer wieder machen. Ja.
Die haben übrigens auch eine Web-IDE on board, nur um das Thema nochmal aufzugreifen von vorhin. Die hatten allerdings, da habe ich vor einiger Zeit auch drüber gerantet, das Problem, dass man auf dem Tablet die nicht vernünftig nutzen konnte, weil die IDE den Editor aus dem Visual Studio Code genommen hatten und der auf den iOS-Geräten das Problem hatte, dass die Pfeiltasten von der externen Tastatur nicht richtig gemappt wurden. Ich logge mich gerade hier mal in so eine Giblet ein und guck mal, da. Ich will editieren, blödes Ding, ich will keine Div-View, lass mich edit.
Hat diese Web-UI ist halt, Web-IDE ist halt auch so ein Punkt, weswegen wir auch ein GitLab aufgesetzt haben, weil unternehmensweit sozusagen haben wir ein Bitbucket von Atlassian und das ist ja im Gegensatz zu so einem GitLab echt ein Krampf. Das hat ja echt überhaupt gar keine Funktion.
Das höre ich auch schon.
Das ist tragisch. So ein Crap, ja.
Also fairerweise muss, ja, es ist vermutlich, ich möchte es sicher nie selber hosten, aber so als Enduser muss ich sagen, was mich bei GitLab schon ein bisschen stört, ist, wie überladen das UI ist. Und ja, du kannst halt mit GitLab kannst du halt eine Million Dinge tun, was dann halt dazu führt, dass du das UI irgendwie so überladen machen musst, weil du halt 100.000 Links brauchst für irgendwie hier noch ein Issue und ein was weiß ich anlegen zur gleichen Zeit, während du deinen Code editierst. Aber dieses Bitbucket ist halt, es kann halt nicht viel, aber es ist halt sehr schlecht und es macht halt einfach nur so ein Web-Frontend für Git.
Ja. Ja, nee. kann man machen, wenn man nichts Besseres hat, sozusagen, dann ist man sicher bei Bitbucket, also besser als nichts, ja, sozusagen, aber insbesondere auch, um mal Leute ranzuführen, die irgendwie nicht viel mit Git machen, ist halt ein GitLab okay, ja, UI-technisch vielleicht ein bisschen überladen, aber da kann ich sagen, hier, geh da rein, editier das, speicher das ab und dann ist gut. Ja, ja. Und in dem Bitbucket haben sie halt nichts davon, da müssen sie sich dann halt mit beschäftigen, dass sie das Ding auschecken und irgendwie editiert kriegen und wieder einchecken. Das ist also userfreundlich, wenn ich nur mal sage, hier
ist mal
ein Typo in der README-Datei, ist es irgendwie, ist irgendwie nichts.
Ja, also ich will auch nur dazu sagen, ASCII-Doc wird von Bitbucket nicht gerendert.
Nee, das ist ein ganz schönes Trauerspiel, das stimmt. ASCII-Doc wird übrigens aber von GitLab vernünftig unterstützt.
Ja. Okay, also schon deswegen können wir das nicht ohne Abstriche hier weiterempfehlen, Bitbucket. Gut.
Yep.
Dann kommen wir zu OpenWrt.
Haben wir Security-Themen jetzt? Ah, ich habe nur zwei
mitgebracht. Ja, Security-Themen, genau.
Okay, es gibt zwei wunderbare Remote Code Executions, die ich hier quasi mitgebracht habe. Der erste ist OpenWrt. OpenWrt ist ja quasi dieses Plasterrouter Operating System. Und hier geht es quasi darum, dass du die Möglichkeit hast, auf einem OpenWrt Code auszuführen, aber ist nicht ganz einfach. Also der Exploit funktioniert über ein malicious Update, also über quasi ein Update, was von downloads.openwrt.org ausgeliefert wird. Das heißt, du musst quasi eine Man-in-the-Middle-Situation herstellen. Dann musst du das Paket, was da über den Download-Kanal fliegt, musst du austauschen und dann musst du es quasi neu verpackt wieder weiterleiten. Und quasi bei dem Austauschen ist das möglich, weil HTTPS nicht verwendet wird für die Updates aus verschiedenen Gründen. Irgendwie sagen sie, Hauptgrund war, Plasterrouter können nicht so schnell dieses Krypto-Zeug. Und deswegen haben sie es da quasi nicht so verwendet. Aber die kryptografischen Mechanismen, die sie da verwenden, sind halt auch nicht stark genug, um eine Man-in-the-Middle-Situation da auszuschließen. Was ein bisschen doof ist. Genau. Hier gibt's dann quasi den Exploit-Code, wie man das quasi nachstellen kann. Und ja, ist doof. Das heißt, überall TLS verwenden, egal wie lang sie wie Krebelboxen da drunter sind. So, okay. Das ist quasi das erste gewesen. Und das zweite, Remote Code Execution in Pi-Hole. Das ist dieser Adblock Service für ein Raspberry Pi, was du irgendwie als Distribution bekommst und dann kannst quasi dein Raspberry Pi DNS-Anfragen empfangen und ungewollte Anfragen droppen. Das heißt quasi so ein Adblocker. Und da gibt es jetzt quasi eine Remote Code Execution über das Web-Interface. Und warum ich das quasi rausgesucht habe, ist erstens, Leute lieben dieses Pi-Hole, obwohl es einfach vollkommener Quatsch ist, weil man das mit anderen Möglichkeiten viel besser hinbekommt. Und das zweite ist, weil der Exploit oder der Code, der quasi zu diesem Exploit geführt hat, so krippelig ist. Und man quasi ein bisschen runterscrollt und dann sieht man hier quasi, ganz unten ist dann sudo pi-hole-a at address static. Und dann werden da quasi direkt die Variablen reingetemplated und die sind halt nicht anständig sanitized. Und dann hast du quasi nicht nur eine Remote Code Execution, sondern auch eine Remote Code Execution als Root. Und ja, ist halt ein bisschen blöd
an der Stelle. Aber du musst dich auf dieses Web-Interface einloggen können, um das zu machen, oder?
Ja, genau. Ich weiß aber nicht, ob das ein Einlogge-Quatsch überhaupt gibt an der Stelle. Weil normalerweise...
Wenn du auf einen Screenshot schaust, dann hast du ja links so ein Logout. Das heißt, ich würde jetzt erwarten, du brauchst da schon ein Login, um zu diesen... Also ich hoffe mal, dass du da ein Login brauchst, um zu diesen Settings zu kommen.
Ja. Also ich hoffe es auch. Ich habe es tatsächlich nicht weiter angeschaut. Ich fand quasi nur dieser Kurznippe da drunter und da denken sie so, oh Gott, Leute.
Ja, ich meine, es ist halt irgendwie so PHP.
Ja, das ist halt so PHP, aber das muss man ja auch nicht so machen. Ich habe mir sagen lassen, dass man PHP auch anscheinend schreiben kann. PHP
muss man schon sehen.
Ja, das sehe ich nämlich auch so.
Aber
ist nicht nur PHP, ist auch noch scheiß PHP dazu.
Ist auch noch scheiß PHP. Die andere Frage, die sich mir halt stellt, du hast gesagt, die Leute lieben das Pi-Hole, aber man könnte es viel besser machen. Wie würde man das dann viel besser machen?
Was es zum Beispiel gibt, wenn du so einen OpenWRT Plaster-Router hast, dann kannst du einfach das Adblock-Plugin installieren und das ist relativ cool integriert in das Lua-Web-Interface von OpenWRT und dann kannst du es da relativ einfach aktualisieren, integrieren und quasi auch überwachen. Und das würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, bevor ich einen extra Computer für quasi nichts aufsetze.
Ja, gut, das ist ein guter Punkt. Aber jetzt der Punkt, ich glaube, das Problem ist hier halt ein bisschen, oder? Ja, okay, du hast jetzt irgendwie einen OpenWRT-Router, aber die meisten Leute haben halt irgendeine Plasterbox zu Hause. Und halt irgendwie in Raspberry rumfliegen.
Ja, also ich denke, der Hauptgrund, warum die Leute es machen, weil sie halt ihre ganzen bescheuerten Raspberry Pis über noch rumfliegen haben.
Ja, genau.
Nee, ich glaube auch nicht, dass zu wenig Leute einen OpenWRT nutzen. Also die meisten Leute benutzen doch wahrscheinlich wirklich die Fritzbox. So.
Und dann Raspberry Pi dann
ja,
daneben,
und,
oder?
Ja, und der Raspberry Pi, die Fritzbox ist halt da, eingerichtet, gut, will man nicht anfassen, läuft. Und dann kommt, ist das einfacher, den Raspberry Pi daneben zu legen, als sich darüber Gedanken zu machen, wie man denn das Setup in der Box ändert, damit sie das tut.
Also ich gebe dir recht von so einer, von so einem, wie man es gerne hätte, Standpunkt, sollte das der Router direkt machen. Aber das ist halt für viele Leute vermutlich einfach keine Option und das sehe ich, das schalt schon.
Ja, und also das müssen halt auch die gleichen Leute sein, die sich ein Raspberry Pi quasi dieses Pi-Hole-Zeugs installieren, oder?
Und weiß ich halt nicht, jetzt, dieses Pi-Hole zu installieren, ist halt irgendwie vermutlich echt einfach. Im Vergleich zu dann halt eben irgendeinen Router zu haben, der irgendwie OpenWRT kann und dann musst du OpenWRT selber flashen und das, ja, irgendwie. Das UI
vielleicht
ist
auch einfach
so.
Bessere Werbung, also das müssen wir ja auch sehen.
Ja, oh Gott. Ja, also
ich finde das irgendwie, dass sie ja eigentlich Werbung blocken, aber quasi irgendwie auf Werbung machen.
Ja, keine Ahnung.
Auf jeden Fall, ja, also es gibt's auf jeden Fall und der Code ist auch eher so ein bisschen so erste Generation OwnCloud PHP-Cancer-Code.
Ja, das ist halt ein bisschen schade, dass es halt ja, ein bisschen krepelig ist, aber
man kann eben alles haben.
Ja, die Frage ist halt auch, ob das ein Problem ist oder jetzt, ja, okay, das ist jetzt irgendwie kaputt, aber eben so, wie ich das sehe, brauchst du halt irgendwie ein Login und da du der einzige User hoffentlich bist in deinem Haus, dass ich da einloggen kann, ist irgendwie, solange das Login irgendwie nicht kaputt ist und vermutlich irgendwie halt den DNS-Server, den sie drunter benutzen, irgendwie nicht vulnerable konfiguriert ist, ist vermutlich halt auch ein bisschen egal, dass das Interface dahinter halt ein bisschen krepel ist. Oder sagen wir, nicht egal, aber nicht so schlimm.
Ist eben kein Dienst, den man normalerweise im offenen Internet betreibt.
Ja, hoffentlich nicht.
Ja, aber durch diese Waschmaschinen und Geschirrspüler, die irgendwie im Internet sind, das ist eigentlich alles im Internet, oder?
Alles ist im Internet, ja. Furchtbar. Und sei es nur, um sich die Zeit zu holen.
Das stimmt. Und Updates zu machen von dem Wäschetrockner. Aber kann ich wahrscheinlich, was kann der denn da mehr? Gab's da einen
Changelog eigentlich? Weiß es nicht, bestimmt. Bestimmt gab's eine ganz böse Sicherheitslücke.
Ich hoffe
jetzt
doch.
Reinigt er sich doppelt so schnell wie vorher. Ja. Okay. Gut. So, die LibreOffice-Probleme.
Ja, ein Traum. Markus, das ist auch so ein bisschen Blast from the Past.
Ja.
Ich habe gedacht, ich bringe es nochmal, weil es ist endlich gelöst.
Weil es dich so gestört hat.
LibreOffice unter macOS ist wieder scharf wie Chili.
Nice.
Und zwar war das Problem gewesen, dass seit einiger Zeit die LibreOffice Builds für macOS die Dokumente nicht mehr scharf gerendert haben. Also der Font war immer verschwommen dargestellt. Und jetzt gibt es endlich wieder ein Build, und also nicht ein Build, sondern sie haben es dann tatsächlich in ihrer Build-Pipeline gelöscht. Es war dann relativ schnell ein Build verfügbar, der von ihrem Dev-irgendwas-Server kam, wo das richtig konfiguriert war, was da richtig konfiguriert werden musste und der dann auch vernünftige Darstellungen ermöglicht hat. Und jetzt mit Version 6.4.2.2 sieht's wieder ordentlich aus. Also, da wieder grünes Licht für LibreOffice auch auf macOS.
Gott sei Dank.
Endlich.
Da haben wir nochmal Glück gehabt jetzt.
So ist es.
Ja, dann Mimimi. Machen wir ein Mimimi.
Ich habe meins ja schon gesagt.
Du hast schon deins gesagt, genau.
Genau.
Ich habe seit längerem das Problem gehabt, dass ich im KDE im Dolphin nicht mehr SMB Doppelpunkt Double Slash und dann mein NAS eingeben konnte. Er hat immer gesagt, irgendeine generische Fehlermeldung, dass er den Ordner nicht finden könnte oder so. Hat mich genervt und ich meine, dann habe ich einfach das SMB per Konsole gemountet und geht natürlich auch. Bis ich jetzt rausgefunden habe, warum. Und zwar hatte ich eine Samba-Config rumliegen auf meinem System und die hatte irgendwie eine komische alte Einstellung, in der halt drin steht, yo, also Min-Protokoll ist NT1 hier, NF, keine Ahnung, das irgendwie das ganz alte, SMB1, und zwar als einziges. Jetzt ist es natürlich so, dass fast keins der Geräte, die ich mir so rumstehen habe, ja okay, die Fritzbox vielleicht, ja, aber die betreibe ich halt nicht als NAS, das habe ich nie ausprobiert, aber sonst alles andere, mittlerweile kein SMB1 mehr spricht und wenn du dann gegen so einen Server gehst, können die irgendwie nichts miteinander aushandeln. Ja, jetzt habe ich endlich mal meine SMB-Conf, meine Lokale gefixt. Ich weiß nicht, warum es die überhaupt noch gab. Wann ich die da mal hingelegt habe, vor welchen Äonen von Jahren und warum die so eine komische Einstellung hatte. Wer das Problem aber auch hat, der kann ja mal gucken, ob er sowas auch noch rumfliegen hat. Da stand halt einfach drin, ja, nö, nimm mal SMB1 und alles andere drüber ist verboten.
Verboten? Weil zu neu, oder was?
Ja, weil zu neu. Ne, es stand wirklich drin, Max-Protokoll und ja, und damit hat er nichts Neueres ausgehandelt.
Ja, wahrscheinlich hat er einfach gesagt, niemals updaten. Wenn du das neumodische Zeug kommt mir ja nicht ins Hause.
Das ist aber nicht gut, vor allem da wir ja wissen, dass dieses SMB1 richtig, richtig kaputt ist, haben wir auch genug drüber gesprochen.
Pappalapapp.
Ich sag's ja nur.
Ja. Ja, ja, ja. Deswegen sage ich ja, guckt mal, ob ihr auch so ein altes Ding vielleicht habt. Und, anpassen, anpassen, anpassen. So, wir haben ja schon öfter AVM und Fritzbox erwähnt. Meistens stehen die ja auch in einem ganz guten Licht. Jetzt haben sie sich aber mal wieder was geleistet, wo man einfach nur den Kopf schütteln kann. Markus!
Ja, ich dachte, ich wäre fürs Aufregen zuständig.
Ja,
na, also was ist passiert? Die Fritzbox verkauft ja nicht nur die Fritzbox, also AVM verkauft die Fritzboxen ja nicht nur über den Direktkundenvertrieb, sozusagen Amazon, Elektromärkte und anderes direkt an euch, sondern die machen auch Angebote an die Netzbetreiber, dass die Fritzboxen kaufen können, die dann gewhitelabelt werden und die dann zusammen mit neu abgeschlossenen DSL- oder Kabelverträgen an ihre Kunden rausgeben können. Soweit so gut, ist ein erfolgreiches Modell. Dadurch ist AVM sicherlich noch mehr verbreitet, als sie es allein aufgrund ihrer guten Produkte schon wären. Das hat aber natürlich auch zur Folge, dass die Telekommunikationsbetreiber auf eine Menge von rückläufigen Fritzboxen sitzen bleiben, weil Verträge auslaufen und die verschenken ja diese Fritzboxen nicht mehr, weil das war ja zu einfach früher. sondern die vermieten die nur noch. Und dann zahlt der Nutzer halt 2 Jahre lang 7 Euro pro Monat und muss die dann nach den 2 Jahren zurückgeben, obwohl er sie eigentlich schon abbezahlt hat. Und damit die Netzbetreiber dann zusätzliches Geschäft drauf machen können, verkaufen sie diese Fritzboxen dann an irgendwelche Zwischenhändler. Da war jetzt ein Zwischenhändler so schlau und hat sich über verschiedene andere Zwischenhändler, damit es vielleicht nicht auffällt, keine Ahnung, warum er das so gemacht hat, sehr, sehr viele Fritzboxen zusammengekauft. Und der gute Mann macht sich aber Gedanken um das, was er tut, dieser Händler, und hat gesagt, ja, so wie die da sind, will die ja keiner nutzen. Die haben ja völlig veraltete Firmware, die voll ist mit Sicherheitslücken und die kann ich ja so nicht rausgeben. Dann hat er sich Leute gesucht, mit denen zusammen er die refurbished hat, nach bester Manier. Die haben die nicht nur die Hardware gereinigt, sondern die haben da auch die letzte Firmware drauf aufgespielt, die von AVM selbst stammt. Das, und dann hat er angefangen, diese refurbischten Fritzboxen zu vertreiben. Und das ist AVM aufgestoßen und die haben gesagt, das kann ja nicht sein, mit den Fritzboxen, die haben wir ja schon mal verkauft. Wenn der die jetzt wieder verkauft, dann kaufen die Leute ja bei uns nicht und dann können wir nicht noch mehr Fritzboxen verkaufen. Deswegen müssen wir dem verbieten, Fritzboxen zu verkaufen, damit wir mehr von unseren Fritzboxen verkaufen.
Fair.
Die Argumentation ist aus Sicht einer Firma, die Geld verdienen möchte, nachvollziehbar. Die ist allerdings ein Riesenschlag in jeden, der irgendwie nachhaltig denkt. Funktionierende Hardware, dass man da verbieten kann, dass die auf dem Gebrauchtmarkt weiterverkauft wird, das ist ein ziemliches Unding in meinen Augen. Und gerade wenn, nachdem die EU sich vor ein paar Wochen so gebrüstet hat, dass sie Nachhaltigkeitsinitiative auf den Weg gebracht haben, wäre hier eigentlich die Politik gefordert, mal massiv einzuschreiten. Möglich ist dieses Einschreiten, achso, AVM hat sich nicht nur aufgeregt, das habe ich gerade nicht erzählt, die haben auch vor Gericht Recht bekommen mit dieser Einstellung. Und es ist jetzt Revision offen, der Zwischenhändler, der Händler, der die Fritzboxen gerne weiterverkaufen möchte, der wehrt sich natürlich noch, es sieht aber nicht gut aus für ihn. Und das ist so Produkt, ich weiß nicht genau, mit welchen Novellen das kam, mit den Urheberrechtsnovellen. In dem Kontext wurde genannt, dass es damit auch kam, dass Herstellerfirmen sehr viel mehr Recht haben, da einzugreifen, wie ihre Geräte auf noch weiterverkauft werden. Und an diesem Beispiel sieht man eigentlich, welche absurden Blüten es treiben kann, wenn 20.000 funktionsfähige Router, die refurbished wurden und auf einem softwaretechnisch aktuellen Stand sind, nicht mehr verkauft werden dürfen und dann hier wahrscheinlich 2 oder 3 LKW-Ladungen, wie viel das wohl sind, in die Schrottpresse wandern sollten. Das ist völlig absurd. Und außerdem auch ein kleines Unternehmen, der hat sich halt eine Nische gesucht, der hat 6 Angestellte, er hat ein Geschäft aufgebaut, Arbeitsplätze geschaffen und dass der damit dann vor die Wand gefahren wird. Ist nicht cool. Ist extrem komisch. Ich finde, ein Gebrauchtmarkt und gerade eine Wiederverwendung von Hardware, wenn wir über Nachhaltigkeit reden und über weniger Umweltbelastung von unserer Technologiesucht reden, dann muss sowas ermöglicht werden. Dann kann man da nicht sagen, ja, nee, da muss AVM natürlich noch mehr Geld verdienen.
Also ich finde es auch schade, dass sie so reagiert haben. Klar, aus unternehmerischer Sicht versteht man es natürlich. Aber ich finde es natürlich auch blöd, dass sie da ja gegen vorgegangen sind. Weiß ich nicht, ob man da jetzt noch so viel Geld in Anführungsstrichen mit verdienen kann. Ich meine, der Punkt, weswegen das verloren wurde, ist natürlich, dass er eine Firmware draufgetan hat, die in Anführungsstrichen vorher nicht für dieses Produkt gedacht war. Ja, so war die Argumentationskette von AVM. Ja, sie haben es halt mit einer anderen Version verkauft und der hat sie jetzt geändert sozusagen, das Produkt, und bringt es wieder auf den Markt und das ist natürlich nicht fein.
Ja, aber ja. Also ist es wirklich ein anderes Produkt oder sagen sie einfach...
Ja, es war halt eine Custom-Firmware für diesen...
Ja, aber die Hardware drunter wird ja genau die gleiche sein.
Ja, und? Das...
Ja, Punkt. Aber das vor Gericht für Juristen nicht, ne? Da steht eine andere Nummer drauf, genau. Deswegen ist das eine andere Hardware.
Genau, aber das ist eigentlich so ein bisschen Bullshit-Argument, was zwar irgendwie wenn man das irgendwie sehr theoretisch anschaut, zwar so ist, aber praktisch halt irgendwie, ja.
Ja, und vor allem AVM hat ja auch nicht die Haftung dafür. Also er verkauft die Boxen verkauft er ja und muss dann dafür Garantie und etc. geben. Das muss er nicht mehr AVM tun. Das ist, und er weist ja auch aus, dass die gebraucht sind, deswegen sind sie auch so günstig. Das heißt, der Kunde hat zu einem gewissen Maße zumindest auch noch mal einen Einblick da drin, was er da eigentlich kauft. Also es ist auch ganz arg diese Frage, mit wem gehört Hardware, die verkauft wird. Es ist an ganz vielen anderen Fronten haben wir das ja auch immer mehr, dass die Firmen natürlich lieber wollen, dass niemand die Dinge besitzt, für die er Geld bezahlt, sondern immer nur Geld bezahlt und aber eigentlich gar keine Rechte dabei hat. Und wenn meine altbackene Auffassung ist halt, wenn ich ein Gerät kaufe, dann gehört es mir und dann habe ich auch jedes Recht, da die Software drauf zu installieren, die ich möchte. Ich finde völlig d'accord damit, wenn ein Hersteller dann sagen kann, nee, das ist ja nicht die Software, mit der wir die das geliefert haben, Gewährleistung gibt's nicht mehr. Das ist okay, das ist ein Risiko, das ist ein Deal, das ist, kann man mit leben. Aber dass der mir dann verbieten darf, wiederum das Gerät mit einer anderen, weil es eine andere Software hat, auf dem Gebrauchtmarkt wieder zu verkaufen, das ist nicht okay.
Ja, geh in die Politik, ändere das.
Ich besprecht das Ingo, nachher mal unten.
Ingo, du bist unsere Politik. Du musst es ändern.
Genau, ja. Ich bespreche das mal in meiner Lokalpolitikrunde. Gucken wir mal, was wir da machen.
Das hört sich gut an. Würde den
Gemeinderat hier total interessieren.
Nice. Läuft bei dir.
Läuft, genau. Ja, ich kaufe jetzt ganz viele Kabelrouter bei dem Hersteller. Also nicht Originale dann sozusagen.
Ja, ja, eigentlich muss man jetzt wirklich hingehen und vor ein paar Wochen war doch die Schlagzeile mit der Nachhaltigkeitsinitiative. Man müsste jetzt der Ursula von der Leyen mit dieser Berichterstattung über Mails schreiben und ihr sagen, hier, wie ist das mit Nachhaltigkeit? Ist das, was du damit erreichen willst, dass hier funktionierende Hardware verschrottet werden muss?
Ja, kümmer dich.
Ja, I do my very best.
Ja, nee, ich meinte Ursula, aber du kannst dich auch kümmern. Auch gut.
Ja. Markus kümmert sich. Danke, Markus.
Moment. Das ist jetzt, es nimmt völlig falsche Wendungen hier.
Danke, Markus, dass du dich so für uns einsetzt.
So, dann, wer kümmert sich um Studio Link und Podcasts?
Ha, Studio Link. Ja, mi, Audio.
Audio
jedes Mal.
Super. Klappt.
Ich meine, es ist eigentlich ganz geile Software, aber irgendwie auch nicht, dieses Studio Link. Ich weiß es auch nicht.
Ja, wir benutzen halt auch ganz steinalte Software. Wir sollten uns vielleicht.
Ja, aber das neue Zeug funktioniert irgendwie auch nicht richtig. Das startet irgendwie nicht richtig auf und . Also ich habe die neueste Version ja zuerst auch ausprobiert. Da kommt aber irgendwie kein Webinterface.
Hat bei mir funktioniert.
Hat bei dir funktioniert. Ja, muss ich vielleicht mal einfach hinsetzen und dann können wir das alle mal auf eine neue Version migrieren und dann alles neue Versionen miteinander. Vielleicht geht das dann.
Genau, wir brauchen nur mal so Nachmittagzeit.
About ja, that, ja. Nächstes Jahr dann vielleicht.
Genau. Ja.
Genau, und das zweite ist, jetzt wo man die ganze Zeit Homeoffice macht, ich habe vorher viele Podcasts halt auf dem Arbeitsweg gehört und das ist irgendwie weggefallen und jetzt habe ich gar keine Zeit mehr zum Podcast hören.
Oh,
das ist irgendwie ein bisschen einfach traurig.
Du kannst ja einfach morgens eine Stunde länger liegen bleiben und in der Zeit Podcast hören.
Ja.
Mach das kann ich nicht. Mach das. Mach's für mich mit.
Zwei Stunden.
Ja. Zwei Stunden. Ja.
Ist das dann schon Arbeitszeit oder?
Ja. Hast Sehr du offiziell gut. von uns bestätigt?
Offiziell.
Bekommen? Mhm. Das kannst du vor so. Gericht dann verwenden. Und zu so sagen, ja.
Dieses Snippet, Ingo hat gesagt das. Genau. Und Ingo ist Politiker, das muss.
Genau, der kommt aus der Politik, das hat er in seinem Gemeinderat so bestimmt oder so. Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Und hat also in seinem öffentlichen Rundsprechfunk auch noch verkündet, ist jetzt Gesetz. Direkt.
Das finde ich sehr gut.
Ja. Kannst du so verwenden.
Sehr gut. Dann werde ich ab morgen jeweils zwei Podcast. Stunden Podcast hören, ja. bevor ich aufstehe. Dann bin ich auch wach, wenn ich dann ins Homeoffice gehe.
Das ist auch super. Du kannst auch währenddessen dir einen Kaffee machen. Das ist auch erlaubt schon.
Verrückt. Ich kann ja nur gewinnen. Das ja.
ja. Zähneputzen geht auch. Kannst auch ein bisschen Wäsche waschen oder so.
Sehr gut.
Kannst auch Wäsche waschen lassen.
Genau, von der Spülmaschine, die im Internet hängt.
Endlich mal wieder dreckige Wäsche waschen.
Von irgendwelchen russischen Hackern die Wäsche waschen lassen. Nice.
läuft. Ja. Läuft. Auch läuft die Nextcloud und die Termine, die so
geschickt. Ja, ich muss gerade eine Zeit notieren. 02, 06.
Achso, ja, 0034.
Die wichtigen Komma Themen. 22. Ja. So. Die Zeit
Podcast über
läuft.
Den Podcast reden.
Und zwar läuft die Zeit davon. Ich habe meine Nextcloud aktualisiert. Wir sprachen davon, dass es dringend überfällig ist und gerade vor den ganzen Diskussionen, weil es so schöne Software auf dieser Welt gibt, die gerne benutzt werden möchte, bin ich dann endlich dazu gekommen. Und seitdem meine Nextcloud auf der Version 18 läuft, schickt sie mir die Notifications darüber, was in gescherten Kalendern geändert wurde, immer wieder, alle Viertelstunde. Und ich ich hatte ja gedacht, vielleicht sind auch einfach nach dem Update die ersten Änderungen, die liegen da gerade so und der kann sie nicht richtig wegräumen, das behebt sich alles. Ich habe dann mal darum gebeten, dass mal aktiv viele Termine eingestellt werden oder verändert werden und jetzt wird mir alle Viertelstunde eine sehr lange Liste geschickt. Ich habe dazu ein Ticket, also ich habe es erst in dem Help-Forum versucht, da kam nur irgendwie die hilfreiche Antwort, ja, hier passiert das auch und ich glaube, derjenige, der mir geantwortet hat, hatte mich aber komplett missverstanden und der meinte, ja, er kriegt, so auf Nachfragen meinte er irgendwie, ja, er kriegt in dem Client auch die ganze Zeit irgendwelche Notifikationen. Ich so, nee, das meine ich nicht, ich meine E-Mails, die ich bekomme. Daraufhin meinte der, ja, er hätte kein Issue dazu gefunden, ich sollte mal eins aufmachen. Habe ich dann endlich heute gemacht, heute Nachmittag, warte jetzt drauf, ob sich da was regt. Wenn jemand von den Hörern interner der Nextcloud kennt und weiß, woher diese Notifikationen kommen oder den Mechanismus kennen, wie die festgestellt wird, was eine Notifikation ist und wo bei einem neuen Versenden, also das ist ja der Cronjob, der da im Hintergrund alle Viertelstunde läuft, der die Mails schickt, ob das eine Tabelle ist, wo die Einträge nicht rausgelöscht werden richtig oder wo das da hängen kann, weil das ist ja, es scheint ja irgendwie sozusagen ein Event zu sein, der nicht weggeräumt wurde, nachdem er verarbeitet worden ist.
Ich habe eine Idee für dich.
Ja?
E-Mail deaktivieren.
Ja, aber das war auch schön in diesem Forum. Das war auch so der nächste Tipp. Schalt doch die Notifikationen ab. Nein, ich möchte die haben. Einmal, aber nicht alle Viertelstunde.
Ja, es gibt nur alle Viertelstunde oder gar nicht. Es gibt
Markus, jetzt musst du dich entscheiden, was du willst. Willst du Notifications oder willst du keine Notifications?
Ja, ich will Notifications, aber nur jede dritte. So, hä?
Ich will Notifications, so wie sie gedacht sind. Als Notifikation, nicht als Dauerbeschallung.
Warum nicht?
Als Dauerbeschallung mag ich lieber Musik als Notifications.
Vielleicht kannst du dir von Text-to-Speech ausgeben lassen. Und Autotune.
Ja, aber alle Viertelstunden dasselbe, das ist dann schon irgendwann ein
Pseudo-Stress. Ja, du brauchst halt verschiedene Notifications. Also du brauchst dann quasi noch eine zweite Nextcloud, die dann halt entsprechend auch wieder den Viertelstundentakt dir andere Sachen schickt.
Mhm.
Was ist das jetzt für eine Idee?
Ich habe Zweifel.
Da weiß ich auch nicht. Das waren jetzt quasi alle guten Ideen durch.
Vielleicht haben unsere Hörer ja bessere Tipps.
Na gut. Nextcloud deinstallieren, so komplett.
Ja, und dann?
Bekommst du keine Notifications mehr? OwnCloud
installieren. Dann fehlt mir aber auch was in meinem Leben.
Du kannst OwnCloud installieren. Das ist doch die Zukunft jetzt mit Rust oder so, was auch immer die jetzt gemacht haben.
RustCloud.
Ich bin dagegen.
Oder, nee, was haben die? Go oder Rust? Die haben doch irgendwas Neues genommen. Jetzt alles besser oder so.
Ja, aber ich glaube nicht, dass wir schon fertig sind. Das war noch nicht.
Hier, Golang, genau.
Okay.
Gut. Lasefunk. Wer kommt denn in diesen Zeiten überhaupt noch zum Lesen bei dem Stress, den wir alle haben?
Niemand.
Genau.
Ja, niemand.
Okay, nächstes. Das war das nächste Thema.
Da hat's aber ein Lesebuch drin. Wir hatten was gelesen.
Also, ich habe was gelesen, oder?
Du hast was gelesen.
Ah, hier, genau. Und zwar
Facial Hair Weakness. Ja,
von der CDC gibt es quasi einen Hinweisbogen, bei welchem Bart quasi welcher Mundschutz am besten funktioniert und wo man aufpassen muss. Und dann haben sie quasi alle Bart-Typen genommen und dann quasi diese Maske drüber gemalt und ein X oder ein OK dazu gemalt. Zum Beispiel, wenn du ein Walross hast, ist okay. Ein Chevron ist okay. Handlebar ist okay. Ein Dali nicht okay. Wenn du quasi hier ein Fu Manchu hast, auch nicht okay. Dann kannst du keine Gesichtsmaske tragen, ohne dass du da vollständig geschützt bist. Mhm. Sehr, sehr wichtig. Ein Van Dyck, auch nicht in Ordnung. Imperial, nicht in Ordnung. Mhm.
Aber die Gesichtsmasken sind doch gar nicht da, um uns zu schützen, sondern um die anderen um uns rund
nee, das, rumzuschützen. Nee, das geht tatsächlich hier intended for workers who wear tight-fitting respirators. Also um quasi, wenn die tatsächlich was tun sollen.
Okay.
Wenn du quasi im
medizinischen Dienst bist und dann
medizinischen Bad Dienst bist, genau, und dann tatsächlich so eine Maske brauchst, um dich selber zu schützen.
Ja, wenn du im medizinischen Bad bist.
Wenn du einen medizinischen Bad hast, ja. Genau. Und fand ich schön. Ich weiß auch, ich glaube, es kam zum 1. April, aber es ist schon ein bisschen auch ernst gemeint oder so.
Also, folglich, rasiert euch einfach ordentlich, Leute. Und dann könnt ihr das Zeug schon tragen, ohne Probleme.
Mhm. Wenn ihr aussehen wollt wie Babys?
Ja, besser als wie Hipster. Oder wie Opa.
Oder wie Villain. Oder Zorro.
Ja, genau.
Oder Lampshade.
Einfach rasieren. Fertig. Bumm.
Das ist natürlich die einfachste Lösung.
Das ist Ingos Lösung.
Ja. Yep.
Gut.
Wunderbar. Haben wir das geklärt? Rasiert euch ordentlich.
Picken wir mal.
Kommen wir zu den Picks. Ich hoffe, ihr habt euch schon rasiert. Oder ihr seid gerade beim Rasieren. Ja, wir haben ja gerade gelernt, man hört das einfach während der Hausarbeit. Vielleicht hört ihr ja auch Podcasts.
Haben wir das gelernt? Wann haben wir das gelernt? Zu welchem Zeitpunkt?
Hä? Wir haben doch vorhin über Podcasts geredet und dass das lustig ist bei der Hausarbeit, das macht doch der, wer macht das jetzt? Ach so, der Felix hört doch jetzt Podcasts während der Hausarbeit für uns alle. Haben wir doch geklärt. Genau. Ja. Also, kommen wir zu den Picks.
Hier,
Picks. Der erste Picks ist Max Picks gleich 5.
Ist gleich 5 Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Für Ingo, jetzt das heißt aber, sagen. Du darfst es nur noch 4 picken.
Ich pick gar nichts. Weiter.
Hart?
Ja. Ich hab
hier, Open Source Rover ist meins.
Ja, dann?
Kannst du deinen eigenen Open Source Rover anschauen und
cool.
Selber bauen dann.
Selber und bauen? Dann, wie baut man den denn selbst?
Auf dem Mars schicken? Ja, indem du dir die Teile 3D druckst und diesen Quatsch kaufst aus AliExpress und so. Gibt's eine Anleitung Krass. Dazu. Ja. Aber das Coole ist eigentlich die Webseite, weil das ist so eine 3D-Webseite und du kannst sie dann kontrollieren, kannst quasi mit dem Ding rumfahren und so.
Das ist toll. Und
das sieht schon echt cool aus, weil das dieses super 3D-Zeug. Das ist quasi 3D in deinem Browser.
Ja, ist das schon WebAssembly? Ist das schon WebAssembly?
Ist das schon WebAssembly oder was? CSS oder was?
Da kommen wir nachher auch noch dazu, was CSS alles kann.
Ich hab das nach vorne gezogen für dich.
Verrückt. Gut, dann können wir jetzt gleich drüber sprechen. Hier, Drawing in only CSS, a pure CSS landscape from start to finish. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Auf YouTube war es auch, es ist halt so ein Landschaftsbild, sieht aus wie ein Rendering, und ist halt in reinem CSS gemacht. Und wenn man da beim Video ganz ans Ende skippt, dann sieht man halt irgendwie, wie es aussieht, und es sieht halt echt geil aus, und es ist halt einfach nur CSS. Es ist halt Krass. Schon verrückt, was das alles
hergibt. Kannst du damit auch so einen 3D-Rover animieren, dass er so rumfährt?
Das weiß ich eben nicht, aber wenn du das Bild da anschaust, dann würde es mich nicht verwundern, wenn du so einen 3D-Rover irgendwie animieren könntest mit CSS.
Also Sonnenuntergangsbilder und ein animierter 3D-Rover, da ist schon noch was dazwischen, oder?
Nee. Ja, aber nicht so viel, ne?
Nee, ist quasi das Gleiche.
Okay.
Ich meine, ich kenne CSS so als irgendwie, ich mache den Button jetzt mal in grün oder so. Und nicht irgendwie, ich rendere hier mal eine ganze Szene. Und ich meine, diese Animation-Dinge hatten wir ja auch schon zur Genüge, wie man mit CSS direkt Dinge animieren kann. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, das würde gehen.
Könnte ja
mal. Muss eigentlich sein, weil es Turing complete, oder?
CSS? Weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Geht alles.
Geht alles.
Ist CSS denn tatsächlich Turing complete oder hast du das gerade ausgedacht?
Nee, es ist, glaube ich, CSS 3 ist Turing complete. Ich glaube, das habe ich irgendwo mal gesehen.
Er ist derjenige, der noch eine Hochschule besucht, deswegen, er wird es wissen.
HTML plus CSS ist Turing complete.
Nee, CSS 3 selber auch.
Sagst du jetzt, nee, HTML 5 plus CSS 3 ist now Turing complete. Jetzt kommst du.
Bim, 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 bim.
Warte, hier. Bim. Gut. Bim, mhm. Bim, 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 bim. You can encode rule 110 in CSS 3, so it's Turing complete so long as you consider an appropriate accompanying HTML file and user interactions to be part of the execution.
User interaction,
of CSS.
Mein Arsch. Das brauchen wir für Turing complete nicht.
Ja, ja.
Okay. Fast.
So ein bisschen Turing complete.
Mit einer HTML-Seite ist es Turing complete.
Und wenn der Typ draufdrückt, um irgendwelche Turing-Sachen zu tun, ja.
Und wenn der Benutzer Alan Turing ist, dann ist es auch Turing complete.
Ja, dann hast du einen kompletten Turing. Oder du renderst einmal Turing raus, dann hast du auch einen kompletten Turing an der Webseite.
Genau. Wie teuer ist dieser? Ah, gut, dieser Rover ist teuer, ne?
Ja, der kostet, also, aber der ist nicht unendlich teuer. Du kriegst den wohl, weiß nicht, 2.500 oder sowas, kannst du den eigenen
bauen.
Ja,
aber 2.500 ist schon,
ich habe auch gerade mal reingescrollt und geguckt, was man so drucken muss, und da ist irgendwie, da sind so Teile mit 12 Kilo. Und dann denke ich mir, 12 Kilo PLA überhaupt zu kaufen.
Aber dann hast du auch einen echt großen, also du hast dann quasi so ein Full-Size-Ding, du hast nicht so ein Pussy-Ding, was du irgendwie auf deinem Tisch rumfahren lassen kannst, sondern der fährt quasi durch deinen Garten.
Also ich meine, schon geil, aber schon auch ein bisschen groß und ein bisschen teuer, einfach so. Ich habe jetzt eher so gedacht, dass dann halt so,
ja, für die
eher
Uni
so
oder
Modell-Size
so.
Und du kannst dir das Ding halt wirklich irgendwie.
Das ist schon ganz schön cool. Allein ohne die Räder sind cool.
Einfach drucken.
Ich brauche noch einen Garten, also von Maßgröße, wo man den dann drauf fahren kann. Aber
ja, aber du kannst ja auch einfach mal rausgehen.
Komm nach Brandenburg.
Genau, ja, Moment, wir haben nur hier Kontaktverbot. Draußen treffe ich nachher noch jemanden. Das wäre
in Brandenburg triffst du auf jeden Fall niemanden.
Genau.
Das ist schön. Da kannst du einfach so hinfahren.
Hier bist du einfach auf Quadratkilometer der Ansige.
Ja.
Wenn du willst.
Auf jeden Fall ist cool, ist nämlich ein Open Source Rover und du kannst den quasi bei dir jetzt selber zu Hause bauen und so.
Boah, die haben sogar eine Roadmap da drin. Es sind nur 5 Stages. Also, ja, 5 Stages. Stage 1, order the parts, 3D Printing, Laser Cutting und die PCBs bestellen. Stage 2, ein bisschen zusammenbauen. Stage 3, ein bisschen mehr zusammenbauen. Stage 4, noch mehr zusammenbauen und elektrische Installationen vornehmen. Stage 5, testen und kalibrieren. Stage 6, fully functioning Rover. Das ist ja quasi ist perfekt.
Fragezeichen, also Fragezeichen, Profit.
Genau. Das ist ein bisschen wahrscheinlich so für Schulen und sowas. Dann kannst du dir quasi deinen eigenen Rover bauen. Ist doch cool. Mechanical Integration Schein.
Verrückt.
Ich finde super, dass Stage 1 einfach nochmal aus 6 Stages besteht. So, wir haben Stage 1, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5. Ja, nice.
Ja, sehr cool.
Und Stage 2 sind auch irgendwelche, keine Ahnung wie viele Assembly Steps. Das ist natürlich schon.
Wenn man mal
schon
irgendwie
genug.
3K und irgendwie viel zu viel Zeit hat, dann.
Also quasi, wenn du Student bist und es bezahlt bekommst.
Genau.
Das ist quasi die einzige Möglichkeit, warum man sowas machen sollte.
Ich könnte ja mal anfragen, ob sie das bezahlen.
Ja, mach das doch einfach mal.
So, wir würden gerne ein Mars Rover bauen, weil geht.
Weil die haben das Open Source gemacht und Open Source heißt, das kann jeder machen.
Voll. Ich muss ja immer noch irgendwann eine Bachelorarbeit früher oder später machen.
Mach doch so eine Mars Rover Bachelorarbeit.
Bau einfach einen Mars Rover und fertig.
Und zack, fertig. Ich muss doch nicht mehr drüber nachdenken.
Bachelorarbeit.
Kannst du noch ein Update? Guck mal, da haben gesagt, hier kannst du welche Updates reinmachen. Add your own Upgrades und dann machst du einfach Laser.
Genau. Oder
um gegen andere Mars Rover zu kämpfen.
Programmierst du in Rust oder Go oder irgendwas.
Genau, ich pack da irgend so einen Industrielaser drauf und dann
Schitzstein
alles weg, alles was du nicht magst.
Genau.
Zack, bumm, oder so eine Kettensäge.
Ja. Fährst du durch Brandenburg und
ja, finde genau. Ich legit. Komm ich mal ins gut besuchen.
Ja.
Mit deinem Tötungs-
auf deinem Mars-Robot.
Mit dem Rover.
Ja. Oder schickst du zu Robot Wars, was auch okay wäre.
Ja, da geht er dann vermutlich kaputt. Ich glaube, da müsstest du noch ein bisschen mehr investieren als einfach nur einen Rover bauen.
Ich habe gehört, dass die Robot Wars Videos von der YouTube AI runtergenommen wurden wegen Animal Cruelty. Das ist
sehr
gut.
Ja.
Und wenn die AI das schon erkannt hat, das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, es ist eigentlich so ein
bisschen. Wendet sich demnächst gegen ihre Schöpfer, eindeutig.
Ja. Dann kriegen wir nur noch beschissene Videos zu sehen in der Autoschleife. Oh, warte. Ist jetzt schon so.
Ja. Oder sie tut sich mit so einem Boston Dynamics-Ding zusammen und beherrscht demnächst die Welt.
Ich glaube, wir kriegen nur beschissene Verschwörungstheorie-Videos die ganze Zeit. Also, so wie jetzt quasi.
Ja. Dann lass uns doch lieber so eine Voodoo 3DFX-Karte in Lego bauen.
Lego-Grafikkarten, genau. Es gibt ja dieses, man kann ja so Lego-Ideen einreichen. Also so User-Submitted Designs. Du kannst halt irgendwas zusammenstecken und dann kannst du das halt einreichen und dann können Leute dafür voten und wenn genug Leute dafür gevotet haben, dann passiert's vielleicht. Und jemand hat halt eine Grafikkarte.
Nein, das ist nicht eine 3D-Grafikkarte.
Das ist die 3D-Grafikkarte. Aber
3DFX Monster, das ist das, was alle haben wollten.
Ja, da ist der Felix zu jung für.
Das genau, was die
anderen sagen. Das ist halt unsere 3D-Grafikkarte. Nein, das, Arsch, das ist die Monster. Das.
Ja, sag ich ja, eine 3D-Grafikkarte.
Komm, at me, Bro.
Komm, noch eine Runde.
Es ist nicht irgendeine Grafikkarte, es ist die
3D. Die eine Grafikkarte.
Die, wo alle nachgelächzt haben, die alle haben wollten, wo alle sich über beide Ohren für verschuldet haben.
Ich hoffe nicht, aber
the fastest graphics money, fastest graphics card money could buy.
Genau, ja. Auf jeden Fall.
Funktioniert die dann auch? Oder ist es einfach nur?
Nee. Es ist einfach nur, du kannst du dir dann aufs Regal stellen, neben deine Original, die du hoffentlich aufbewahrt hast, weil es die 3D-Grafikkarte ist.
Nee, leider nicht.
Tja, dann kann sie gar nicht mal so geil gewesen sein, ne?
Ich guck mal bei eBay.
Aber mit dem konnte man Duke Nukem spielen.
Ja, ist verrückt.
Kannst jetzt immer noch. Kannst immer
das
noch
kann auf ich auch. Laptop. Das kann mein Raspberry Pi vermutlich.
Sehr gut kann er das, ja.
Ich meine ja
nur. Yeah. Das ist schon traurig, ja.
16 Megabyte RAM, nee, Voodoo 3 oder nur Voodoo? Welche brauchst du denn? Voodoo 5? Nee, die erste, oder? Voodoo
8 1. 8 Megabyte RAM hatte die erste, glaube ich.
4 Megabyte.
4 sogar nur.
Voodoo 1 PCI 4 Megabyte 3D Add-on. Inklusive Loop-Kabel Vintage.
Und was kostet das?
Ich wollte nur sagen, es sind 55 Euro. Aber die geht bestimmt billiger.
Verrückt.
Ja,
das ist ja so für Elektroschrott ist es schon echt ganz schön viel.
Ja. Scheiße. Hätten wir doch behalten sollen. Den ganzen Kram und jetzt teuer
aus. Nee, 55 Euro lohnt sich nicht, das für die komplette Zeit jetzt einfach zu behalten. Nur damit man jetzt hofft, dass es irgendwie besser ist. Nee.
Na gut.
Nein.
Tja. Habe ich auf jeden Fall gesehen, fand ich ganz cool.
So, der Kongress
hier, verlegt. Die Diamond Monster, hast du gesagt?
Mhm.
250 Euro. Oder Preisvorschlag, kannst du sagen 12 Euro. Das
ich damit nicht. 3,50 Euro. Ja. Ich hol dir den Elektroschrott kostenlos ab bei dir.
Genau.
Obwohl, geht ja nicht, ist ja Kontaktverbot. Geht also alles.
Das stimmt. Aber der kann die aus dem Fenster werfen. Das wäre in Ordnung.
Er kann sie dir ja kostenlos zusenden.
Ah, hier, die Diamond Monster gibt's auch für 79. Also, wenn du es unbedingt haben möchtest.
So, am 11. und 12. März, April, weil wir können ja jetzt kein Easter Hack und sowas machen, machen wir was anderes. Irgendwie.
Ja, genau. Das erste Chaos Online Event. Ist es das erste? Ich weiß nicht, ob es das erste ist. Auf jeden Fall ein Chaos Online Event, um die ganze Langeweile zu überbrücken, die man hat. Hidden
hast
Service.
Hast du Langeweile? Jetzt mal ganz ehrlich, hast du Langeweile?
Die ganze Langeweile, die anderen so haben. Ich habe ja erwähnt, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Ja, ein digital verteiltes Online-Chaos am 11. und 12. April mit ganz vielen Vorträgen. Es gibt da auf c3vog.de auch schon eine extra Seite für, wo dann die Vorträge gestreamt werden. Es gibt und natürlich auch über media.ccc.de. Es gibt schon einen Fahrplan, der sich ganz gut liest. Geht natürlich nachmittags los, nicht irgendwie in den frühen Morgenstunden, sondern wie sich das gehört, nicht vor 15.30 Uhr, sodass man auch ausschlafen kann, wenn man denn die räumliche, häusliche Situation dazu hat, dass man ausschlafen kann, ihr Glücklichen tut es. Und dann gibt es 2 Tage lang nerdige Vorträge. Es ist auch wirklich ähnlich wie so ein Kongressquerschnitt von den Themen her. Es ist nicht nur Technologie, es ist auch viel drumherum. Zum Beispiel Climate Crafting, Klimaschutz für die Hosentasche.
Mhm. Craften, craften, craften.
Jo, sehr schön.
Auf deiner Seite auch ein kurzer Blick in .git. Ich gebe einen Überblick über die Ideen hinter Git und die grundlegenden Datenstrukturen, die es benutzt. Das ist vermutlich nicht so interessant für die Leute, die dann um 23 Uhr Music for Hackers hören oder so ähnlich. Nee, hören wir auf, das zu sortieren. Jeder mag das anders im Mix.
Wenn nicht, kann man die Sachen sich bestimmt hinterher auch noch auf YouTube angucken.
Mhm. Oder man guckt sich einfach jetzt irgendwelche Sachen auf YouTube an.
Ja,
zum Beispiel. Also ich verstehe den, also ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht, ja. Aber du kannst auch jetzt einfach irgendwelche Videos gucken.
Ja, aber es geht darum.
Warum brauchst du dafür quasi einen bestimmten Zeitpunkt? Ist ja wie Fernsehen.
Es geht darum, ein Event zu machen. Und außerdem bei dem, also genau, das ist, was auch unter der Krise gelitten hat und zum Opfer gefallen war, war das Java-Land. Das ist die Community-Konferenz für Java, die im Phantasialand in Köln oder in der Nähe von Köln im Brühl stattfindet.
Das Java-Land.
Und das ist ausgefallen, aus gegebenen
Gründen.
Natürlich
gemein. Da
und dann haben sich einige Leute zusammengetan und das Cyberland organisiert. Und das war ein sehr schönes Event. Da liefen dann halt, da haben sie einen Tag lang eine Handvoll Speaker vor die Kamera bekommen und dann wurden die Vorträge online geführt. Und dann, es gab tatsächlich auch mehrere Streams parallel. Und das Schöne war dann, dass es natürlich auch innerhalb der Chaträume dann direkt eine Diskussion zu den Themen geben konnte. Und das hast du halt, wenn du YouTube guckst, nicht. Das heißt, man kann auch tatsächlich so eine kleine Event-Atmosphäre schaffen.
Aber also es sind irgendwie relativ wenig Vorträge.
Ja, der Event hier ist kleiner als das Cyberland war, ja.
Ist ja jetzt auch das erste Mal. Muss ich ja erst etablieren.
Ist auch sehr kurzfristig, oder? Ich habe das jetzt quasi.
Ja, kam vor
also
zwei,
heute.
Drei Tagen. Ja, nee, zwei Tagen. Glaube ich. Ist es also vorbeigeflogen.
Ich bin halt auch gespannt, ob die Leute irgendwie ordentliche Infrastruktur zu Hause haben, um das zu machen, weil du brauchst halt, damit es halt wirklich so ein bisschen cool ist, brauchst du schon so ein bisschen Infrastruktur und halt schon so ein bisschen Uplink, der das genau mitmacht.
Geht in euren Hackerspace, der ja
schade.
Ja.
Das
ist
Genau, die Cyberland-Leute hatten zum Beispiel dann auch Big Marker als Streaming-Dienst an Bord, den sie nutzen konnten, was einfach schon dabei hilft, wenn dann Leute auch dabei sind, die damit Erfahrung haben und man das nicht einfach so ins Internet wirft. Wobei ich glaube, dass wenn irgendwer Erfahrung hat, dann das VOG. Ja. Da mache ich mir wenig Sorgen.
Das denke ich auch nicht, dass das Problem ist. Aber das Problem ist ja, die Leute müssen ja zu Hause die Infrastruktur haben. Also ich muss halt hier bei mir zu Hause irgendwie die Kamera-Audio-Infrastruktur haben, um das ordentlich zu produzieren, um das halt irgendwie ans VOG zu schicken.
Ja, aber dank des Lockdowns haben die Leute ja jetzt schon 3 Wochen Zeit, Erfahrung zu sammeln, ob ihr Setup hinreichend ist oder nicht.
Ja, schon, aber ja.
Da hätte ich mir vor dem Lockdown mehr Sorgen gemacht. Also mittlerweile sind die Leute da, glaube ich, einigermaßen selbst reflektiert, wie ihr Setup aussieht. Oder von Kollegen reflektiert worden.
Ja, zurechtgestutzt worden,
genau. Hofft's, aber ja. Ich bin da skeptisch, sag's mal so.
Wir probieren das jetzt erstmal, gucken mal, wie das läuft. 11., 12. April könnt ihr euch das digitale Chaos angucken. Oder auch nicht. Guckt's
in auf Service.
YouTube. Ihr könnt auch jetzt schon YouTube-Sachen gucken. Wie genau.
Haha.
Irgendwelche.
Ich hab gehört, da gibt's Videos auf YouTube, ja.
Wie Scammer gescammt werden, gespied werden und Scammer.
Gespied werden. Das ist voll gut. Das ist so ein Typ im Internet.
Der war's eine.
Aus dem Internet. Der eine aus dem Internet. Und ich glaube, was er normalerweise macht, ist halt irgendwie so Scams aufzudecken. Also wenn jeder hat bestimmt schon mal so ein Pop-up gesehen, wo halt irgendwie so steht, dein Computer ist gelockt und du musst jetzt da anrufen und dann rufst du da halt an. Und dann wirst du halt irgendwo in ein Callcenter in Indien verbunden und die schwatzen dir dann halt irgendwelchen sinnlosen Scheiß auf.
Wie viel Zeug hast du schon gekauft?
Ich habe noch gar nichts gekauft. Ich rufe da meistens nicht an, weil...
Ach so, oh. Ich habe davon nicht so wirklich was mitbekommen, dass man irgendwelches Zeug tatsächlich kauft dann.
Ja, also das ist halt so, wie sie nachher Geld machen. Oder wie hast du dir vorgestellt, dass sie Geld machen?
Keine Ahnung, kaufen deine Popel oder
ich meine, was weiß ich. Vom Pop-Up selber haben sie ja noch kein Geld verdient. Das Geld wird dann halt irgendwie verdient, indem die Leute da anrufen und dann loggen sie sich halt irgendwie mit Remote Desktop oder irgendwas auf deiner Kiste ein, machen irgendwie ein CMD auf, listen deine Files auf und sagen, wir haben Virus gefunden oder irgendwas.
Ich habe gedacht, die installieren ja einfach Dingsware, Crypto-Ransomware und dann fertig.
Auch eine Möglichkeit. Das könnte man natürlich auch machen, aber ich glaube, das normale Geschäftsmodell ist schon eher so, dass du dir dann halt irgendwie so eine Antivirus-Software irgendwas aufschwatzen oder irgendwas Software oder irgendwie halt so eine Service-Charge aufschwatzen und sagen, sie fixen das jetzt.
Für 99 Dollar.
Irgendwie so, ja. Und er geht so Zeug halt nach. Und er hat hier so eine 4-Part-Documentary gemacht, wie er halt herausgefunden hat, wo die Leute sind und so. Und lustigerweise haben die all ihre Offices halt mit CCTV überwacht. Das heißt, er war in der Lage, halt wirklich mal so einen richtigen Einblick zu bekommen, wie die Leute da zusammenarbeiten und was die Leute halt da so machen und wie das so strukturiert ist und die Documentary ist sehr interessant. Also ich habe das sehr interessant gefunden und ist auch ordentlich produziert und so. 4-mal so knapp 1/4 Stunde bis 20 Minuten. Ist auch nicht super lang. Kann man gut mal irgendwie
nebenbei
schauen. Mhm. Und im gleichen Genre möchte ich hier noch The Hoax Hotel empfehlen. Ist halt so ein Typ, der die Spammer halt anruft und irgendwelche Fake Personas erfindet und dann halt versucht die Spammer möglichst lange zu nerven. Mhm. Und halt hinzuhalten, weil normalerweise wollen sie halt irgendwann Geld und offensichtlich wird er das halt da hat er nie die Absicht, das zu zahlen oder das zu machen, ihnen Geld zu überweisen. Und er hält sie halt eben immer hin und ist auch recht unterhaltsam. Sehr schön.
Gut. Dann WGET FTP.
Ah, genau. Das auch noch von mir. Und zwar wussten wir ja das alle schon vermutlich, dass WGET ja auch FTP kann.
Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden.
Und
apropos, Firefox stellt demnächst, habe ich das hier? Firefox
das
stellt
demnächst auch FTP dazu, ein. Ja. Ne? Die hauen FTP raus. Dann ist umso wichtiger, dass WGET das noch kann.
Ja,
genau. Und ich hatte irgendwie das Problem, dass ich vom FTP-Server halt irgendwie so rekursiv so einen ganzen Folder haben wollte. Und stellt sich raus, geht mit WGET super easy peasy, machst du halt irgendwie so WGET-R, kannst da --user angeben, --Passwort, dann hinterher irgendwie die URL zum, die FTP-URL zum Folder halt und fertig.
Schön.
Bekommst da so eine, am Schluss so eine nette Statistik, wenn's fertig war, wie viel Zeit verbraucht wurde, wie viel gedownloadet wurde, wie viel Files und so, es macht Retries, wenn's irgendwie der FTP-Server hat irgendwie so ein komisches Problem, dass er gelegentlich einfach mitten im File-Transfer irgendwie irgendwas von Connection, sehe ich es jetzt gerade im Log? Ich sehe es gerade nicht. Er sagt irgendwas von Connection stopped oder irgend sowas und WGET macht die Connection einfach wieder neu auf und lädt einfach da weiter, wo er aufgehört hat. War ich sehr positiv überrascht. Recht geil. Kann ich nur empfehlen.
Good. Das ist auf jeden Fall viel besser, als sich irgendeinen komischen Download-Manager runterzuladen, der im Zweifelsfall auch noch dubios ist.
Genau, und WGET ist halt überall irgendwie mehr oder weniger schon dabei, also ich meine.
Ja, und wenn nicht WGET, dann Curl.
Genau, Curl kann das.
Aber nicht rekursiv, oder? Da muss man sich dann irgendwie verkrebeln, muss man das irgendwie von Hand stricken mit irgendwelchen Z und so.
Geht mit Curl vielleicht auch, das ist eine gute Frage.
Curl kann kein rekursives. Okay. Da habe ich mich letztes Mal erst verkrebelt mit X-Args und Curl-X-Args und dann nochmal Curl und dann irgendwo reinpipen und
vielleicht
so.
Hättest du einfach, also ich bin auch ein sehr großer Fan von Curl, ich benutze meistens Curl, aber für gerade solche Dinge ist halt WGET.
Na,
man muss
halt
wissen, wann man welches Ding nimmt. Weil
also tatsächlich war das eher so ein so eine Art wie heißt das? Code-Mini-Golf oder wie heißt das? Code-Golf. Was jemand gesagt hat, so, ja, ich habe hier nur diesen einen Computer, der leider nur einen Curl installiert hat in irgendeiner alten Vision und ich würde es einfach rekursiv downloaden und dann ist quasi dieser One-Liner rausgekommen. Das war dann eher in die Richtung, nicht in wirklich funktional.
Ach so, ja, dann kann man es natürlich auch mit Curl bauen. Das ist schon so.
Ich hoffe, dieses
da kann man immer alles mit Basic Tools bauen.
Ja. So, Two-Factor Authentication für dein Curl.
Two-Factor Authentication für deine Command-Line-Interface. Mhm. Es ist ein GIST, der genau das quasi mal zusammenschreibt, wie Two-Factor Authentication tatsächlich funktioniert und wie du das dann mit deinem, wie du quasi dann dein Handy damit pairen kannst und dann, also so time-based One-Time-Passwords. Und ich fand es einfach ganz interessant, um einfach mal zu sehen, dass diese ganze Two-Factor Authentication Sachen gar nicht so viel Magie dabei haben, sondern dass es eigentlich relativ übersichtlich ist und da gar nicht so viel passiert. Und hier ein Stück Python-Code, den man relativ gut lesen kann, wenn man durchschauen kann, wie das dann funktioniert. Ob es nur wirklich sinnvoll ist oder nicht, ist ja noch eine andere Frage. Aber ich fand es ganz witzig. Jo.
So, und dann nochmal einmal Firefox.
Ja, und zwar, das war eigentlich fast ein Mimimi geworden. Und zwar hatte sich der Firefox bei mir aktualisiert, wie er es zuverlässig immer wieder tut. Und seit Version 74 konnte ich nicht wie gewohnt mit Ctrl-Tab einen Tab nach rechts navigieren, also vorwärts, und mit Ctrl-Shift-Tab einen Tab zurück und dann immer weiter zurück. Sondern es öffnete sich so ein komisches Preview und also dieses, wie man es vom Windows Explorer kennt, um zwischen Dingen hin und her zu wechseln. Und zwar das alte, also nicht mehr dieses, na. So, und das Schlimme war, mit Control-Shift-Tab öffnete sich irgendein Submenü, und zwar diese Aufklappbox, wo alle Tabs drin gelistet sind. Also es war komplett schräg, das Verhalten, und es hat mich 4 Tage lang wahnsinnig gemacht, weil ich mich einfach total dran gewöhnt habe, mich genau so durch meine Tabs zu navigieren. Ich mache auch gerne mal mehrere Browserfenster auf, so dass ich nicht mehr als 10 Tabs in einem Fenster habe, dass man mit dieser Navigation dann noch irgendwie zurande kommt. Oder so themengeclusterte Tabs irgendwie zusammen habe. Hier ist Projekt A, da ist Projekt B, da ist Podcasten, da ist Raspberry Pi basteln. Das, so dass es alles schön getrennt ist. So, ging nicht mehr. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich wollte es eigentlich ins Mimimi schmeißen und hab dann aber kurz vor der Sendung noch rausgefunden, es ist eine vielleicht nicht neue Einstellung, aber irgendwas hat die Einstellung bei mir verändert gehabt, so dass es mich in den Wahnsinn getrieben hat. Es gibt in dieser Version, ich behaupte einfach mal, es ist neu, unter Tabs bei Steuerung Tab die Tabs nach letzter Nutzung in absteigender Reihenfolge anzeigen als Option. Nachdem ich das Häkchen bei dieser Option weggemacht habe, ist alles wieder so wie früher. Alles wieder gut. Deswegen, wenn es euch auch in den Wahnsinn treibt, guckt mal in die Einstellungen und probiert die Häkchen bei Tabs durch. Hilft, hat geholfen.
Ist es so ein bisschen wie dieses falsch rumscrollen Ding, was jetzt die ganzen Apple Computer haben, dass man das wieder ausmachen kann?
Ja, vielleicht. Es war auf jeden Fall weird. Also vor allem, dass nach letzter Nutzung in absteigender Reihenfolge, das kann noch sinnvoll sein, da hätte ich mich vielleicht sogar daran gewöhnen können. Vielleicht aber auch nur, wahrscheinlich hat es mich auch völlig in Wahnsinn getrieben, aber egal. Das Schlimme ist, dass es eben nicht mehr so war, dass ich Control-Tab drücken konnte und wirklich direkt sich die Ansicht gewechselt hat und ich auf der anderen Internetseite war. Nein, es ist dieses Ding aufgegangen, wo die Miniaturansichten von den Tabs dargestellt wurden. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich will im Zweifelsfall zwischen 3, 4 Tabs hin und her springen, was nachlesen, wieder zurückspringen, es vielleicht da einfügen oder wieder zurückspringen. Und da hilft mir so eine Vorschau halt überhaupt gar nicht, sondern treibt mich in den Wahnsinn. Ich bin froh, dass ich es wieder zurück auf normal habe.
Sehr schön.
Wer kommt auf so Ideen?
Das ist Verbesserung. Du musst einfach mit dem Fortschritt gehen. Das ist nun mal so. Gut, sind wir durch für.
Gehen mit dem Fortschritt.
Genau. Oder nicht und sterben.
Oder nicht. Gehen mit dem Fortschritt oder nicht. Ich finde, das ist ein schöner.
Ja, genau. Genau. Das ist so wie, updaten oder nicht, ne? So.
Ja. Niemals updaten, da sind wir ja klar.
Ach so, ja,
niemals stimmt. Updaten, für immer diese Long-Term-Support-Dinger benutzen und ja. Dass Debian natürlich nicht am längsten supportet, sondern CentOS, das können wir jetzt auch mal klarstellen.
Ja, stimmt, das hat ein Hörer in die Kommentare geschrieben, dass natürlich CentOS noch ein PHP 5.4 hat, mit dem man halt nichts mehr anfangen kann.
Sehr praktisch.
Aber wenn man das
auch doch, man kann direkt geowned werden, oder?
Ich weiß nicht. Updaten das
nee,
ja.
Nee, die Security-Dinge machen die ja immer noch da drauf.
Ach,
das ist ja das Verrückte.
Ja.
Verrückt? Das ist ja nicht mal, nur ein bisschen kaputt.
Ja, ist halt ja, sehr, aber du sehr findest alt. Halt keine Software, außer du hast sie selbst geschrieben und seit 30 Jahren nicht geupdatet, die halt noch auf PHP 5.4 läuft. Also, jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, die Software von vor 20 Jahren, die läuft natürlich da drauf.
Ja. Ja, genau. Okay. Dann benutzt noch weiter CentOS. Und mit diesen Worten geben wir ab an die nicht angeschlossenen Rundfunkanstalten. Und wir hören uns demnächst wieder aus unserem Corona-Heimstudio hier. Und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Der Gerät.
Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt noch keine viereckigen Augen. Und kommt trotzdem.
Curved Augen oder was?
Ja. Geht mal raus an die frische Luft. Ihr macht das schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.